Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Tag, Herr Hildebrand.
Guten Tag, Herr Acosta. Und pünktlich zur
für die Maurer, ja.
Hat hier eine E-Mail reingeplinkt. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht in der Aufnahme.
Ja, genau. Ja, genau. Wir machen das ab heute mal richtig professionell.
Okay, hast du jetzt...
Deswegen habe ich dich auch mit Nachnamen begrüßt.
Ach so, hast du jetzt irgendwie einen neuen Podcast-Partner organisiert, weil du von
Profis... Nein.
Gut.
Nein.
Okay, gut, dann...
Alle guten Vorsätze schon wieder über den Haufen geschmissen.
Dann muss ich mich jetzt aber konzentrieren, wenn das jetzt ja professionell werden soll.
Genau, mehr Konzentration, Herr Hildebrand, bitte.
Ja, okay, gut.
Am anderen Ende des Internets.
Das haben wir 501 Folgen lang nicht gemacht und jetzt fangen wir da gar nicht erst mit an.
Nein, wollen wir nicht? Na okay, Tobi. Wie geht's denn? Wie war denn deine Woche? Woche? Das ist ein anderes Format.
Das ist ein anderes Format, ja.
Ja, wobei, das hätte ich auch gerne mal so als Podcast eigentlich mal gemacht.
Oh Gott.
Weil nur im Radio und dann immer die Anke und Entschuldigung jetzt, ich hätte jetzt fast Kollege gesagt, aber ich bitte, da wird er wahrscheinlich mit der Nase rümpfen.
Ja, das ist so. Ich habe den Namen jetzt auch vergessen. Also das spricht natürlich jetzt für unsere gute Vorbereitung, ja.
Ja, das war jetzt auch spontan. Wie gesagt, das ist ein Format, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Mhm. Und ich hatte schon immer mal überlegt, ob das... mein Gott, es ist ja Radio im Prinzip, ob es Radio ist, Podcast ist, macht ja keinen Unterschied. Aber ich hatte ja immer mal überlegt, ob das eventuell als Podcast funktionieren könnte, wenn man nicht immer unterschiedlich oder mal wechselnde Gäste da hat. Und das könnte, denke ich, mal ein Problem werden, weil so schön ich das Format finde und ich die Frau Engelke auch wirklich schätze mit allem, was sie im Prinzip macht, irgendwann wird es einem auch mal zu viel und dann macht man mal eine Pause, ja, hört nicht mehr rein, hört dann später vielleicht mal wieder was rein und findet es dann wieder ganz toll. Aber es ist schon, wie gesagt, immer mit denselben Partnern, finde ich, kann es ein bisschen lang werden.
Das Problem ist, ich erlebe in meiner Woche so wenig,
aktuell
darüber zu sprechen. Ne? Ich meine, ja. Homeoffice.
Ja, wir merken es ja jetzt alleine schon, wenn wir halt Themen für die Sendung auch suchen, wo, wie ich ja auch schon gesagt habe, irgendwie kommt mir das so vor, als entweder verliere ich so ein bisschen das Interesse, was halt so breite Themenstreuung betrifft, ja, man konzentriert sich irgendwie so auf die eigene Blase zu sehr, oder aber es passiert einfach wirklich wenig gefühlt, ja. Und dann wird's halt wirklich gerade auch aktuell mit Corona ein bisschen schwierig, ja, weil man ja auch dann von den Aktivitäten her ein bisschen eingeschränkt ist. Wird es halt schwierig, da wahrscheinlich halt, wie war deine Woche zu machen?
Ja, klar, das ist halt nicht so einfach. Und ich meine, immer das Gleiche zu erzählen, das macht ja auch echt wenig Sinn und das interessiert wahrscheinlich auch niemanden.
Ja.
So ist das.
Ja, ich habe mich auch zuletzt mal wieder damit beschäftigt, ob ich mir vielleicht doch wieder ein bisschen mehr mit Android beschäftigen sollte, aber ich habe da auch irgendwie keine Lust drauf. Um da mal wieder über diesen Tellerrand hinaus und in die andere Blase reinzublicken. Aber
da ist es auch nicht besser.
Wenn man mal sich die Ecke also mal breit aufstellt, und zwar nicht nur was Smartphones betrifft, sondern auch wieder in die Tablet-Ecke und gerade auch im Wear OS-Bereich in die Smartwatch-Ecke reingehen will, da passiert ja momentan eigentlich nicht viel. Es wurden zwar im Smartwatch-Bereich jetzt ja auch gerade wieder, wer war das? Huawei, LG? Ach, keine Ahnung, siehst du, ich weiß es schon gar nicht mehr, wer das war, haben die auch wieder Geräte vorgestellt, aber mein Gott, Wear OS momentan ist ja wirklich im tiefsten Dornröschenschlaf, da passiert einfach nichts. Und nur über die Hardware wird es halt auch schwierig, ja, sich da abzusetzen. Deswegen, ich bin ja oft mal auf das nächste große Wear OS-Update gespannt. Das wird ja hoffentlich nächstes Jahr soweit sein. Und der Einzige, der da in dem Bereich ja im Prinzip nach wie vor Geräte auf den Markt wirft und auch bedingt Erfolg damit hat, ist ja nach wie vor Samsung. mit ihren Tizen-Geräten. Also auch nicht direkt, auch nicht Wear OS, sondern Tizen. Und das sind ja die einzigen. Und die haben ja auch Marktanteil ein bisschen aufgeholt jetzt wieder. Das sind ja die einzigen, die da im Prinzip dann noch zumindest mal ein bisschen dran sind an Apple. Und sich da jetzt ein Gerät kaufen, macht eigentlich keinen Sinn.
Das denke ich auch, ja.
Also für uns als iPhone-Nutzer macht das eigentlich keinen Sinn. Ich würde mir nach wie vor ab und zu gern mal was angucken, ja, und war ja eigentlich auch mit meiner, was war das? S irgendwas von Samsung, als ich damals mit Android unterwegs bin, eigentlich sehr zufrieden mit der Uhr. Aber ja, wie gesagt, das ist ja auch in die Jahre gekommen. Aber der Markt ist eigentlich momentan ziemlich. Ich hoffe mal, dass dann, wie gesagt, mit der neuen Wear OS-Version auch ein bisschen was passiert, ja. Mhm. Das, was wieder interessanter wird, ja.
Mhm. Ja.
Ja, und ansonsten, ich werde von OnePlus werde ich zugemüllt, ja, mit E-Mails.
Bist du auch im Red Cable Club?
Ach, keine Ahnung, wo ich da überall bin. Ich krieg so viel Promo-E-Mails von OnePlus, ja.
Die haben ja jetzt so ein Red Cable Club aufgemacht, weil sie haben ja halt von Beginn an ihrer Gründung quasi das rote Ladekabel als Markenzeichen gehabt. Und jetzt nennen sie irgendwie.
Nee, stopp, beim ersten war es, glaube ich, weiß mit roten
Anschluss. Stecker. Ja, kann sein.
Ich glaube, das Kabel war weiß, ja.
Ja, also jedenfalls irgendwas mit Rot im Ladekabel. Das war irgendwie ihr Markenzeichen oder ist noch ihr Markenzeichen. Und jetzt gibt es da für die, gibt es irgendwie so ein Programm, so ein Fanprogramm von denen, das nennt sich Red Cable Club. Also was das genau beinhaltet, weiß ich nicht, aber mit dieser Werbung werde ich jetzt hier zugekippt auf Instagram. Jeder zehnte Tweet oder jedes zehnte Posting, was mir da in die Timeline reingespült wird, kommt von OnePlus mit dem Red Cable Club.
Wobei ich weiß jetzt gar nicht, war es ein rotes Kabel und weiße Stecker oder weiße Stecker und ein rotes Kabel. Ja. Wir können ja mal gerade nachgucken. Ich habe die Packung doch hier irgendwo liegen am Schreibtisch.
Okay.
Ja. Ich habe alles hier. OnePlus, genau. Das war die orangene oder rote Verpackung. Das war es, genau. Das Kabel ist unter. Nee, ist ein rotes Kabel. Ich habe Scheiße erzählt.
Okay.
Weiße USB-Stecker, genau, und ein rotes Kabel.
Okay.
Haben wir das auch gleich wieder live geklärt, weil mir ist das zuletzt wieder in die Hände gefallen beim Aufräumen. Mhm. Und da habe ich es mal hier auf die Seite gelegt, weil ich mal gucken wollte, ob es noch geht. Mhm. Es funktioniert auch noch, aber ich weiß gar nicht, welche OS-Version da jetzt drauf ist. Das war ja auch hier in-house von OnePlus. Fand ich eigentlich damals ganz gut. Es war ja auch das, wie gesagt, das erste Gerät von denen. Es war ja auch noch sehr günstig.
Ja.
Und konnte halt sehr viel damals. Ja. War eigentlich ein sehr interessantes Gerät.
Mhm.
Aber mittlerweile, man ist ja mittlerweile so tief im iOS-Dschungel gefangen.
Da sagst du was. Ja. Gut, aber bevor wir mit der heutigen Sendung weitermachen, lass uns noch mal ganz kurz ankündigen, dass wir heute einen Werbepartner haben. Und das ist nämlich zum zweiten Mal die Firma iPalat. Nicht die Firma, die Marke, das Produkt iPalat. Das bringe ich jedes Mal durcheinander, weil die iPalat ist keine eigenständige Firma. iPalat ist ein Produkt. Das muss man dazu sagen.
Ja, aber wie gesagt, den Bezug.
Klar.
Das passiert halt vielen.
Mm.
Ja. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Ich denke mal mit dem kleinen Off-Topic. wobei so Off-Topic ist es ja eigentlich gar nicht. Ja, es gehört ja mit in unsere Blase im Prinzip auch, oder über den Tellerrand in der Blase, sagen wir mal. Ja.
Gut.
So viel dazu. Und dann
schauen wir mal
gucken, was haben wir, genau.
Was wir noch so in der Liste haben.
Ja, was hat denn Tobi so mitgebracht?
Was habe ich denn so mitgebracht?
Außer einem Schokoladenweihnachtsmann.
Ja, der ist schon geschmolzen.
Der ist schon geschmolzen? Ich wollte eben sagen, der ist bestimmt schon gegessen. Ja.
Nee. Ich möchte mich ja gesund ernähren.
Also ab und zu mal eine kleine Sünde.
Ja. Gut, macOS.
Apropos Sünde.
macOS 12.1 oder das Update
12.1
steht vor der Tür. Wir haben jetzt schon mal den Release-Candidate. Und ich glaube, früher hieß das Golden Master, ne? Das haben sie jetzt aber geändert. Das heißt jetzt nur Release Candidate, ja.
Genau, RC,
ja. Man geht davon aus, dass wir nächste Woche endlich das Update bekommen werden.
Ja, also wird es langsam Zeit, dass man sich auch neue Hardware kaufen kann.
Ich habe sie ja quasi schon gekauft, aber ich habe sie noch
nicht. Ja, okay, bei dir, ja. Ich schwanke ja immer noch, was ich kaufen soll, und das wird auch nicht besser. Ja, da kommen wir später noch bei den Gerüchten dazu.
Aber je länger du wartest, je länger wird natürlich auch die Lieferzeit sich nach hinten verzögern oder je länger wird es bei dir dauern.
Wobei, wir haben ja vor der Aufnahme kurz mal geguckt, weil ich gesagt hatte hier, jetzt wird es wirklich Zeit bei mir auch für ein neues iPhone, ja, weil es nicht mehr ganz so funktioniert, wie es sollte. Ja, und da haben wir ja so ein paar Lieferzeiten gesehen, wo ich sage, okay, also dafür, ja, da kommen wir auch gleich noch dazu oder im Laufe der Sendung dazu. Ich hatte so Lieferzeiten von vor Weihnachten noch bei einigen Modellen und Farbkombinationen. Bei einigen Modellen, Farbkombinationen und Speicherkombinationen. Ja, nicht alle, aber so ein paar davon sind ja vor Weihnachten noch lieferbar. Und da muss ich mal gucken, vielleicht bestelle ich mir jetzt doch noch mal kurzfristig ein iPhone. Und beim Mac ist es ja immer noch so die Sache, ich war ja immer so hin und her gerissen zwischen MacBook Pro und dem Mac Mini noch. Und ich denke mal, ich werde mir jetzt doch kurzfristig ein Mac Mini noch bestellen. Ich muss mal gucken, wie da die Lieferzeiten sind.
Wie oft hast du das jetzt schon gesagt?
Das ist halt schwierig. Ja, es ist doch eine Menge Geld und man bindet sich da ja an die Hardware. Aber ich denke mal, es wird jetzt erstmal ein Mac Mini und dann warten wir mal ab. Wie gesagt, wir kommen ja gleich auch nochmal zu ein paar Gerüchten und da wird es vielleicht auch nochmal für meine Frau dann ganz interessant. Wobei da denke ich mal, sie wird eher sich jetzt sie versucht zu warten auf das MacBook Air Update. Aber da muss man mal gucken, wann das kommt. Ja, weil, das könnte ja auch noch einen Moment dauern.
Naja, da ist man ja auch im Moment sich nicht ganz sicher, ob
Q1,
Q2, also da weiß man es im Moment ja auch nicht so.
Und wie gesagt, sie will sich da jetzt oder würde gerne auf das neue MacBook Air warten. Das MacBook Pro 13 Zoll aktuell, die Version, ist auch nicht unbedingt das, was sie sich vorstellt. Und ein 14er ist eigentlich total Overkill, ja.
Ja, leistungstechnisch ist das wahrscheinlich ein bisschen.
Da muss man mal gucken, ob sie dann vielleicht doch jetzt zu dem aktuellen MacBook Air nochmal greift. Weil bei ihr wird es langsam von der Hardware auch Zeit. Ja, ich habe ja da jetzt auch gerade nochmal komplette Backups gezogen, weil, ja, ab und zu hängt sich halt das eine oder andere Programm auch mal auf bei ihr. Da muss man auch mal die Festplatte aufräumen und ihr Desktop sieht aus. Boah, Freunde, ich habe auch gesagt, wieso hast du alles auf dem Desktop abliegen? So eine Unart von ihr, ja. Und dann, wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon so alt und fängt an, ein bisschen rumzuzicken. Von daher, da wird's echt Zeit, ja. Aber wenigstens sind wir jetzt mittlerweile, da habe ich mich mal drum gekümmert, backup-technisch auf der sicheren Seite. Also wenn was passiert, ärgerlich, aber immerhin sind die Daten noch da, weil das hättest du jetzt auch das letzte halbe Jahr sträflich vernachlässigt, habe ich gesehen.
Ein halbes Jahr kein Backup.
Ja.
Ui.
Alle mindestens ein halbes. Also okay. Das, was ich jetzt gesehen habe, das könnte auch noch ein bisschen länger sein, ja. Und deswegen da jetzt mal rein Tisch gemacht, aktuelles Backup gezogen. Und nochmal eine Kopie davon gezogen. Ich habe jetzt eine schön extern Backup nochmal bei mir auf dem PC, die iPhoto, alleine die iPhoto von ihr habe ich bei mir jetzt auch nochmal auf dem Rechner, zur Sicherheit. Plus nochmal, wie gesagt, zwei Backups gemacht und das passt dann erstmal. Und bei der Gelegenheit, gerade zum Jahreswechsel, ja. Liebe Hörer, denkt bitte an eure Backups.
Ja.
Mal wieder seit einiger Zeit eine kleine Erinnerung. Ja, nicht vergessen bitte. Könnte böse ins Auge gehen. Und wie gesagt, also ich tue mir immer noch schwer mit der Entscheidung Mac Mini, ja. Aber mein Gott, da weiß ja auch nicht, wann kommt der nächste. Und schlecht ist der Mini ja nicht. Ja, preislich liegt der ja auch noch in der Region, wo du sagst, okay, das tut jetzt nicht so weh. Vor allem, wenn du mal überlegst, dass, wie gesagt, wenn ein neues iPhone jetzt auch mal her muss, dann geht das vielleicht noch. vom W-Faktor vom Anschaffungspreis oder vom Anschaffungswiderstand her.
Ja, ja, klar.
Sollte sowas und wie gesagt, mit dem 12.1, mit dem Update, sind jetzt hoffentlich die gröbsten Kinderkrankheiten
jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollten
genau,
ja
ausgemerzt, was OS betrifft. Was das ja eigentlich wieder schön wäre fürs MacBook Pro, ja. Das hat ja jetzt mit dem Mini jetzt nicht so viel zu tun.
Nee, das stimmt.
Ja, aber da kannst du jetzt vielleicht gerade mal.
Ja, es soll in erster Linie die Fehler beheben, die MagSafe-Ladeprobleme. Da hatten wir in der letzten Sendung ausführlich drüber gesprochen, dass das MagSafe-Ladegerät nicht in jeder Konstellation das Gerät auflädt. Also Konstellation schon, aber nicht in jedem Zustand. Sprich, wenn das Gerät komplett runtergefahren ist und das Kabel nicht während des Runterfahrens angeschlossen war und man es halt einfach nur so dran steckt, wenn das Gerät also komplett aus ist, dann war das Fehlerbild so, dass das Gerät einfach nicht aufgeladen wird. Und das soll jetzt mit dem Update behoben werden. Und das ist nach meiner Meinung der größte Bug oder der Bug, der am meisten für Bauchschmerzen gemacht hat, in meinen Augen, weil das klammert natürlich den Punkt aus, dass es sich um einen Hardware-Defekt handeln könnte, weil, ja, wie gesagt, wenn es jetzt nach dem Software-Update funktioniert, liegt es logischerweise dann nicht an der Hardware. Ja, das war für mich das größte Problem, was ich gesehen habe, weil ich hatte schon Bedenken, wenn dann irgendwann mal mein neues Gerät kommt, dass ich das dann wieder zurückschicken muss, weil dann irgendwie ein Austauschprogramm aufgerufen oder aufgelegt wird. Aber das hat sich jetzt wahrscheinlich erledigt, das ganze Problem. Ja, und dann halt das Trackpad-Problem. Da gab es ja auch Probleme, dass diese Klick durch Tappen oder Klick durch Tippen nicht ordnungsgemäß funktioniert hat oder nicht korrekt reagiert hat. Konnte ich nicht nachvollziehen, da ich noch keinen Rechner auf Monterey habe bis jetzt. Aber das soll wohl auch bei einigen Nutzern zu starker Verwirrung geführt haben, dass die Funktion nicht zuverlässig gegeben war. Und das soll jetzt auch geupdatet werden. Oder das soll jetzt auch mit dem Update wieder funktionieren.
Ja. Was ja auch jetzt behoben sein soll, wo ich vorher eigentlich groß nichts drüber gelesen hatte, ist, dass es anscheinend Probleme gab, wenn du dein MacBook Pro über dein Display aufgeladen hast. Da gibt's ja auch diese Möglichkeit, dass du über USB-C oder Thunderbolt, wenn du ein externes Display angeschlossen hast, dass darüber das Gerät ja auch aufgeladen wird. Gab's anscheinend auch Probleme, beziehungsweise halt Situationen, wo das nicht funktioniert hat. Das soll jetzt auch gefixt sein, ja, was ja auch schon mal ganz nett ist. Und was sie jetzt auch gefixt haben, ist, dass bei der Wiedergabe von YouTube-HDR-Videos konnte eine Kernel-Panic verursacht werden. Das haben sie jetzt anscheinend auch gefixt. War mir jetzt als Fehler jetzt auch so nicht bekannt, stand halt jetzt in den Infos halt drin zum Patch. Ist anscheinend jetzt auch kein groß verbreitetes Problem gewesen. Ich wüsste auch nicht, wie hoch der Anteil jetzt ist von HDR-Content auf YouTube. Wahrscheinlich noch geringer als 8K. aber immerhin, ja, also ist natürlich auch ärgerlich, wenn du dir da sowas angucken willst, dann kriegst du einen Kernel Panic und weißt nicht, woran es liegt, ja. Beziehungsweise eine HDR-Encoding macht dir halt so Probleme. Gerade wo sie ja auch sehr stolz drauf waren, wie gut HDR auf deinem Display aussieht, ja, auf den neuen MacBook Pros. Es ist natürlich immer schlecht, ja. Aber wenn sie es jetzt gefixt haben, umso besser.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl jetzt ganz neue Probleme aufgetaucht sind, wo wir noch nicht wissen, ob sie im kommenden Update behoben werden. Das ist nämlich dort nicht aufgeführt, soweit ich gelesen habe. Obwohl Apple darüber schon Bescheid weiß, dass es diese Probleme gibt. Es gibt nämlich Probleme mit dem SD-Kartenleser, der wieder zurückgekehrte sozusagen, der macht nämlich Probleme. Und das sieht so aus, dass einige Karten nicht erkannt werden oder dass sie zwar erkannt werden, aber sich halt sehr langsam verhalten, dass die Kopierprozesse abbrechen oder dass sie, dass der Finder sich komplett aufhängt oder dass die Kopierprozesse extrem lange dauern. Das sind quasi die größten Fehler, die mit einigen verschiedenen SD-Karten auftreten können, wobei ich gehört habe, auch nicht bei allen. Also das heißt, das Fehlerbild ist total kurios. Eine SD-Karte funktioniert bei einem MacBook Pro 2021, beim nächsten funktioniert sie nicht, obwohl es das gleiche Gerät ist, in Anführungsstrichen, oder das ein Gerät aus der gleichen Baureihe mit dem gleichen Betriebssystem. Also dieses Fehlerbild ist nicht konsistent auf allen Geräten reproduzierbar. Also das ist ein sehr schwammiges und sehr merkwürdiges Fehlerbild, was da aufgetreten ist. Und es ist auch nicht ganz genau festzumachen, mit welcher Art von SD-Karten es auftritt. Vermehrt tritt es mit älteren SD-Karten auf, aber es geht halt auch quasi durch die ganze Produktpalette von SanDisk bis Samsung, Sony. Es sind quasi alle Marken vertreten und man kann halt nicht konkret festmachen, welche Karte... welcher Größentyp, also verstärkt, wie gesagt, mit älteren Karten, aber es kann genauso gut auch mit ganz neuen Karten, also mit ganz neuen Produkttypen auftreten. Also es ist also ein sehr, sehr schwammiges Fehlerbild, ne, was da auftritt. Und das Kuriose daran, wenn man einen externen Kartenleser anschließt, funktioniert alles ohne Probleme. Jetzt können es halt viele Probleme sein. Es kann halt sein, dass das Monterey irgendwo ein Problem hat, dass die Firmware oder der Controller, der im Chipkartenleser, also im internen Chipkartenleser steckt, Probleme hat, dass man da vielleicht ein Update für benötigt. Da gibt es jetzt relativ viele Fehlerquellen, die das verursachen können, das Problem. Ja, sehr unschön das Ganze.
Ja, was halt schwierig ist, wenn die selbe SD-Karte in zwei aktuellen MacBook Pros in einem funktioniert und im anderen halt nicht.
Ja, ja.
Das ist halt die Problematik. Das ist das Problem. Weil wo ist der Unterschied in den Geräten dann? Weil du hast ja dieselbe OS-Version höchstwahrscheinlich drauf. Ja, das wird, also sagen wir mal so, vom Software-Stand her identisch sein. Wo ist dann der Grund, warum es nicht funktioniert? Sind da eventuell unterschiedliche SD-Kartenleser oder Controller halt verbaut?
Das ist die Vermutung.
Dass da wie früher halt bei den Festplatten oder so verschiedene Lieferanten waren und die eine Festplatte ein bisschen schneller war als die andere Festplatte. Ja, oder du hattest ja auch teilweise hier in den Displays mal zwei unterschiedliche Lieferanten, wo du da Unterschiede gesehen hast. Keine Ahnung, ja. Liegt es eventuell da dran? Ja, da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Vor allem kann man es halt dann durch ein Software-Update nochmal beheben, ja.
Ja, ich hoffe mal, dass es nach dem Software-Update wobei, dann funktioniert. Ne?
Ja, wobei ich aktuell nur in Anführungszeichen alte SD-Karten hätte, also ja, wäre mal interessant zu testen, weil ich habe halt auch kein Gerät, ja. Und es wird ja wahrscheinlich ein Mini, also von daher.
Der hat auch einen SD-Kartenleser, glaube ich. Hat er das noch? Nee, hat er nicht mehr.
Also meiner hat einen noch.
Deiner hat einen. Ich glaube, der aktuelle hat keinen.
Ich glaube, aber der wird halt auch nicht benutzt, sondern ein externer, weil die ganzen Dinge sind ja auf der Rückseite.
Ja, ja, richtig. Ja, richtig.
Deswegen habe ich ja auch einen externen dran.
Ja. Ja, gut. Dreimal darfst du raten, was das erste ist, was ich mache, wenn mein MacBook Pro kommt. SD-Karten reinstecken und sämtliche SD-Karten ausprobieren, die ich hier zur Verfügung habe. Und das sind nicht gerade wenig. Also mal gucken, was da.
Ja, da kannst du ja testen. Ja.
Ja,
ist ja schön.
Ja, ich kann es testen, aber es ist ja auch nicht befriedigend, wenn das Ding sich aufhängt oder wenn es Probleme macht. Ne? Das ist ja auch nervig.
Ja.
Und gerade beim SD-Kartenreader, das Ding, was quasi so abgefeiert worden ist, dass es halt wieder zurückgekommen ist, dass der jetzt Probleme macht, ist natürlich mächtig.
Ja, deswegen mal gespannt. Gerade, wie gesagt, wenn du den Fehler halt jetzt irgendwo nicht festmachen kannst, ist das natürlich auch, ja, und nicht genug getestet. Ja, wenn du testest und alles funktioniert einwandfrei und dann irgendwie gesagt, an irgendeiner Kartenkombination hängt's dann auch wieder. Ja, du hast ja auch nicht alle Karten da zum Testen.
Ja, aber ich meine, das Problem,
ja.
Das Problem ja, das Problem des Kartenlesers sollte eigentlich in der grundsätzlichen Sache gelöst sein, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt ja keine Raketenwissenschaft, ne? Also
das nicht, deswegen ist ja die Frage, wo liegt das Problem?
Ja, ne? Das ist es. Ne? Ja. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass Apple da irgendwelche günstigen, minderwertigen Komponenten eingekauft hat. Das vermute ich mal nicht. Ne?
Ja, in der aktuellen Situation, du weißt ja auch nicht, was dein Lieferant macht, um überhaupt noch an die Quote irgendwie ranzukommen, die er gesagt hat, die er dir liefern kann. Ja. Ich will aber nicht hoffen, dass da irgendwo halt Scheiße gebaut wurde, aber du steckst halt nicht drin. Ja. Und mal abwarten, was rauskommt. Hoffen wir mal, dass es auch sich bei Software lösen lässt.
Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch.
Genau. Aber wo wir gerade mal bei Hardware sind, bleiben wir einfach mal dabei. Mhm. Und zwar bin ich über einen Mark Gurman-Artikel gestolpert. Da ging es nochmal um die Prognose oder um das, was er halt nochmal sagt, was an neuen Geräten oder Macs halt kommen soll nächstes Jahr. Und waren für mich eigentlich soweit keine Überraschungen dabei. Das ist ja das, was man im Prinzip erwartet. Ja, wir sprechen ja oder warten ja immer noch auf das iMac-Update für den großen, ja, für den aktuellen 27 Zoll iMac. Da warten wir ja drauf, MacBook Airs, ja, hatten wir auch schon erwähnt, warten wir ja drauf, Mac Mini hatten wir erwähnt, warten wir drauf, wir wissen, dass ein neuer Mac Pro kommt, ja, also das erste Update auf Apple Silicon steht ja noch in den Türen. Was er nur nochmal erwähnt hat, ist jetzt, dass es ein günstigeres MacBook Pro noch geben soll, quasi so als Nachfolger für das 13er, was ja aktuell noch im Programm ist. Hat mich ein bisschen überrascht, dass da nochmal, wie gesagt, was Günstigeres kommen soll. Wir haben jetzt gerade als Refresh das 14er gehabt. Ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass vielleicht, ja, je nachdem, das 14er eventuell dann einfach im Preis runtergeht, je nachdem mit dem nächsten oder übernächsten Refresh, wenn halt M2 oder M3 Prozessoren kommen. Oder sagen wir mal die Nachfolger zu den M1 Pro und M1 Max, dass eventuell das M1 14er dann eventuell günstiger werden sollte. So wie das er geschrieben hatte, kann man da anscheinend mit einem neuen Gerät rechnen. Würde mich jetzt ein bisschen überraschen. Ich hätte eher gedacht, entweder man versucht halt so das MacBook Air, je nachdem wie der Refresh aussieht, halt als Einstiegsgerät in die Ecke zu positionieren. Oder aber, wie gesagt, dass man es vielleicht über das 14er einfach versucht. Quasi abgehangene, in Anführungszeichen, alte Technik, dann einfach günstiger zu verkaufen. Was mich jetzt auch nicht unbedingt jetzt, oder hätte ich jetzt nicht schlecht gefunden, sagen wir mal so. Ja, du hast die gute, abgehangene M1-Technik, behältst sie im Programm, verkaufst entsprechend günstiger. Ja, hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen mit, muss ich ehrlich sagen. Gerade weil die Daten ja so gut sind von dem Gerät. Ist halt nur die Frage, wie lange ist es hin bis zum Update, ja, bis zum Refresh bei den Geräten. Das könnte natürlich ein bisschen lange dauern. Wie würde jetzt ein Nachfolger oder ein günstigeres MacBook Pro aussehen, so als Nachfolger für ein 13er? Das ist halt die Frage. Was wollen sie da eventuell einsparen oder machen, um den Preis günstig zu halten, ja?
Das ist die Frage und das wird dann wieder so ein Gerät sein, was irgendwie so zwischen den beiden Welten hin und her schwimmt, zwischen MacBook Air und zwischen den richtigen großen Pro-Geräten, sage ich jetzt mal. Das ist weder Fisch noch Fleisch, also das ist wieder ja dazwischen. Das ist wieder
vor allem du hast jetzt, wie gesagt, die Pros vorgestellt mit M1 Pro und M1 Max. Okay, was wir machen könnten, wenn wir beim 13er einen Refresh machen, du behältst die Größe bei, vielleicht nochmal ein neues Display rein, Touchbar weg und lässt eine M1 drin. Nur wie würde sich das Gerät verkaufen im Vergleich zum MacBook Air dann? Naja, oder wie sieht das MacBook Air Refresh dann im Vergleich zu so einem MacBook Pro 13 Zoll aus? Ja,
ja und es macht in meinen Augen auch keinen Sinn, dann, wenn es günstiger werden soll, da denn die gleiche Display-Qualität reinzuhängen wie in den großen Pro-Modellen, also 14, 16 Zoll, weil das wäre natürlich dann auch ein Abgrenzungspunkt, wenn man da ein etwas schlechteres Display drin hätte. Das,
ja, aber will man sich das dann gerade in der Pro-Familie antun?
Ja, das ist die Frage. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie noch ein günstigeres Pro-Modell rausbringen werden. Also das zweifle ich eigentlich. Also ich kann mir eher vorstellen, dass Apple die Abgrenzung schärfen möchte und dass sie viel klarer ihre Abgrenzungen vornehmen werden in Zukunft. Und dass das MacBook Air was kommt, das soll ja angeblich auch farbig werden, eine weiße Tastatur bekommen. Und gerade durch diese farbliche Kennzeichnung sozusagen und durch diese farbliche Zuordnung zielt es ja eindeutig in diese Consumer-Ecke ab. Und die Pro-Geräte sind ja nur zweifarbig zu bekommen. Und dass man halt auch allein da schon eine Trennung hat durch diese Farbkodierung, sage ich jetzt mal. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Apple noch so ein Zwei-Welten-Gerät rausbringt, wo wieder keiner so richtig weiß, ja, ist es jetzt ein richtiges Pro-Gerät, ist es jetzt ein Consumer-Gerät? Leistungstechnisch können das dann sehr wenige Kunden richtig einordnen. Also das würde nach meiner Meinung bei den Kunden, also bei den Otto-Normalverbrauchern, die gar nicht so richtig tief im Thema sind, nur für Verwirrung sorgen und ja, also ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den Apple gehen will in Zukunft. Ist meine Meinung.
Ja, ich kann es mir jetzt auch nicht richtig vorstellen. Und vor allem gerade mit den MacBook Airs, auf die wir warten, wo ja auch gesagt wurde, hier eventuell mit M2 schon etc. Wo wolltest oder wie willst du dann, wie gesagt, so ein günstiges MacBook Pro positionieren. Mhm. Okay, wir wissen halt nicht, wie die Daten von M2 sind, gerade im Vergleich zu einem Pro oder zu einem Max, zu einem M1, wie wird er da liegen von der Leistung her. Aber ich weiß halt nicht, wie sie das nach unten hin halt noch machen wollen. Mhm. Weil du hast jetzt, oder was sie halt, wie gesagt, machen könnten, wir halt noch in M1 halt nur rein. Aber bringt das preislich so viel, dass der dann halt entsprechend günstiger angeboten werden kann? Ich weiß es nicht, ja.
Naja, prinzipiell sind es ja die gleichen Prozessoren, die da drin stecken. Also das ist ja letztendlich für Apple kein großer Kostenfaktor.
Aber ne?
Das ist ja, der M1 Pro ist ja nur eine Skalierungsstufe vom M1 letztendlich. Das ist ja in der Produktion oder in Produktionskosten sind die Prozessoren für Apple quasi auf der gleichen Stufe. Ja, da ist nicht viel Unterschied.
Ja, aber wie gesagt, dann jetzt nochmal einen Refresh für einen 13 zu machen, auch wenn du sagst, das bleibt beim M1, aber du müsstest ja wirklich hingehen und dann auch wieder von den Anschlüssen her zumindest mal dich an die aktuellen 14er orientieren. Und wenn du dann schon auch dafür wieder ein neues Gehäuse machst, etc., ich weiß halt nicht, inwieweit das von einem wesentlich günstigeren Preis dann halt so viel, oder was da halt gehen soll am Preis, wenn du da ein neues Gerät halt machst.
Genauso lassen, wie es jetzt ist. Nur angleichen, MagSafe, neue Tastatur, ohne Touchbar, und es quasi angleichen von der Designsprache und von der Anschlusstechnik zu den großen Geräten, also zu den 14- und 16-Zoll-Geräten. Aber ob das Sinn ergibt, das ist eine ganz andere Sache. Und ob die Kunden auf das Gerät anspringen, ist auch nochmal eine ganz andere Sache.
Ja, vor allem, wenn du so einen Refresh machst, wie viel günstiger kann es dann wirklich werden?
Ja, eben. Ob es sich überhaupt lohnt, dann zum kleineren Gerät zu greifen. Ne? Also das muss ja schon irgendwo ein Betrag sein, wo der Kunde sagt, okay, das rechnet sich für mich, kleineres Display zu nehmen und einen kleineren Prozessor zu nehmen, das muss ja unterm Strich schon eine Summe sein, wo man sagt, okay, das bringt für mich auch einen finanziellen Vorteil. Aber wenn es jetzt ein marginaler Unterschied ist von vielleicht nur 150 oder 200 Euro, ob sich das lohnt unterm Strich, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Ne?
Ja, das ist ja auch das, was wir auch schon außerhalb oder privat mal besprochen hatten, wo ich gesagt hatte, hier, wenn du eh auf die 32 gehst, der Preisunterschied zur nächsten Stufe ist ja nicht mehr so viel. Da reden wir ja dann gerade über die Beträge, wo du eben schon genannt hast. wo macht das dann, ja, wie gesagt, noch
das,
Sinn?
Ja. Das gleiche Phänomen hatten wir ja, oder das haben wir ja im Moment immer noch, das MacBook Air M1 zum aktuellen 13 Zoll MacBook Pro M1, da ist es ja ganz anders. Das ist ja so, dass es sich kaum der Aufpreis zum Pro-Modell lohnt. Da kann man gleich das MacBook M1 nehmen, also MacBook Air M1 nehmen, weil die Unterschiede sind so gering, dass sich das kaum lohnt, dieser Aufpreis auf das Pro-Modell. Weil du hast den gleichen Prozessor drin, etc. pp. Da ist das MacBook Air M1 eigentlich der bessere Deal im Moment, ne? Ganz klar.
Ja, also da wird es echt spannend, ob wirklich so ein Gerät kommt und wie es aussieht. Ja, gerade, wie gesagt, auf das neue MacBook Air, wo wir drauf warten, wie das wird. Ja, wo es ja auch heißt, hier designtechnisch wird sich da einiges tun. Ja, M2, wie sieht der Prozessor aus? Und wo wolltest du dann nochmal ein Gerät, das unter dem 14er Pro liegt? Ja, wie sollte das aussehen? Was soll es können? Welcher Prozessor steckt drin? Und wie viel günstiger könnte es dann wirklich werden? Ja.
Ja. Also ich meine, nur weil es Mark Gurman sagt, muss es nicht unbedingt eintreffen.
Nein, das nicht. Ne?
Das ist halt so.
Um Gottes Willen, das nicht. Aber wie gesagt, ich fand es halt nur interessant, weil er halt explizit auch nochmal von so einem Gerät gesprochen hat.
Ja, ja, klar.
Und wir ja, als das 14er vorgestellt wurde und wir uns die Preise anguckt, dann hatte ich auch schon gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es halt günstiger anfängt. Oder dass das Refresh vom 13er halt etwas anders ausgesehen hätte. Also von den Leistungsdaten her, was halt zu dem Zeitpunkt noch nicht ging, ja. Also ich hätte nichts gegen günstigeres MacBook Pro, was halt bessere Werte hat als das 13er. Nur wo soll sich das wie positionieren, ja?
Yep.
Ja. Das ist halt die Frage. Und ja. Wie dein Gerät, ja, wo einen die Kaufentscheidung nicht einfacher macht
aktuell. Ja, eben, weil es dann so ein Gerät wäre, was zwischen den Welten unterwegs ist. Und ich denke, damit sollte Apple endlich aufhören, solche Zwischenprodukte rauszubringen. Und ich glaube, das haben sie auch wirklich nicht vor. Es ergibt mehr Sinn, da eine klare Trennung zu schaffen, wo der Kunde genau weiß, dass es mit dem Gerät kann ich das machen, mit dem Gerät kann ich das machen. Und so ein Gerät würde nur für starke Verwirrung beim Kunden sorgen. Ja, ganz klar. Aber okay, die Wege von Apple sind teilweise unergründlich.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das Problem ist halt auch, nur weil der Mark Gurman so einen sehr guten Track Record hat, dass man vieles, was er jetzt raushaut, auch schon für gesetzt ansieht. Also das darf man absolut nicht tun. Das sind alles nur Spekulationen und Gerüchte, auch wenn er, wie gesagt, eine sehr hohe Trefferquote hat, darf man jetzt nicht alles, was er raushaut, schon als gesetzt sehen. Das ist bei weitem nicht der Fall. Ne? Und im Moment habe ich auch das Gefühl, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, dass er wirklich der größte Gerüchteaufwärmer in der Szene im Moment ist. Ja. Er hat jetzt auch nochmal darüber gesprochen, dass die Apple Watch als Explorer Edition rauskommt.
Ja, genau. Ja.
Diese Rugged Edition. Ja. Ich glaube, wir haben schon vor 20 Aufnahmen über dieses Gerücht gesprochen. Also ich glaube, im Hochsommer haben wir das erste Mal über diese Rugged Edition gesprochen, über diese Explorer Edition. Da hat er groß darüber gesprochen und jetzt erzählt er das Gleiche alles noch einmal. Und was mich wundert, dass die ganzen Medien, die ganzen Podcaster und Blogs das auch alles aufgreifen, aber wenig darauf oder gar nicht darauf hingewiesen haben, dass sich diese Gerüchte schon zum zweiten oder besser gesagt mittlerweile schon zum dritten Mal wiederholen, dass es schon alles neu aufgewärmter Kram ist, der im Moment da unterwegs ist. Eigentlich müssten wir eine neue Kategorie aufmachen, aufgewärmte Gerüchte, also mein Gott.
Nicht nur aufgewärmte, sondern ich habe ja noch was anderes mit reingenommen. Jetzt, es gibt ja schon Gerüchte zu Produktnachfolgern, wo noch nicht mal das erste Produkt erschienen ist.
Ja, zur
Headset. Momentan, Headset, ja. Zum Apple AR-Headset zweiten Generation fangen jetzt die Gerüchte an, die irgendwann 2024 kommen soll, wo ich mal herzhaft gelacht habe, als ich die Artikel dazu gelesen habe, beziehungsweise die Überschriften. Ich habe die Artikel gar nicht mal im Einzelnen jetzt durchgelesen, wo ich auch nur gedacht habe, ja, Apple hat weder das erste angekündigt, noch haben wir irgendwie grob schon, oder was heißt grob, grob haben wir ja schon Gerüchte gehabt, aber haben wir zumindest mal irgendwie so handfeste Informationen dazu, und jetzt fangen sie schon an mit Gerüchten zur Nachfolgegeneration, wo ich auch gedacht habe, oh Mann, ja, da sind wir wieder bei dem Thema, ja, Slow News, beziehungsweise gefühlt wenig Neues, wo man dann halt so Artikel oder Headlines sich dann aus den Fingern irgendwo herschreibt.
Ja, also.
Wo ich schon auch gedacht habe, lass doch erstmal die erste Generation kommen, wo wir dann sehen, ja, was kann das Gerät, ja, was stellt sich Apple drunter vor, wie wird es auch am Markt positioniert von Apple, ja, und ja, dann ja. Warten wir mal ab, ja.
Aber also dieses Jahr fällt es mir ganz besonders stark auf, dass Gerüchte immer und immer wieder aufgewärmt werden.
Da hat halt auch viel wieder Corona mit zu tun, weil du weißt ja auch nicht, wie waren die ursprünglichen Zeitpläne mal, wie ist es durcheinander gekommen. Auch das komplett neue Design für die Apple Watch, das war ja auch ein Ding. Das kam ja, oder wurde ja sehr viel drüber berichtet, kam nicht wie erwartet jetzt für die siebte Generation sind wir jetzt, gell? Mhm. Apple Watch 7, ja. Mhm. Was sie auch wieder eventuell dann jetzt in diese Racktecke schieben, beziehungsweise vielleicht oder für nächstes Jahr dann quasi wieder auf dem Tablett haben, wo man auch mal abwarten muss, ja, inwieweit ist es überhaupt valide gewesen, ja, und kommt es überhaupt in die Apple Watch, oder wird das Design sich wirklich so gravierend jetzt ändern? Wie gesagt, da hat halt auch Corona dann, denke ich mal, ein bisschen was mit zu tun, weil man dann einfach davon ausgeht, okay, das hat halt jetzt nicht geklappt, ja, vom Zeitplan her, dann ist es halt jetzt nächstes Jahr soweit. Auch gerade mit den Gerüchten zu der Rugged-Version, also zu dieser etwas
stabiler, stoßfester,
oder Outdoor-Version oder wie auch immer, denke ich mal, geht man jetzt davon aus, okay, es hat halt alles Zeit, oder vom Ablauf her, jetzt nicht für den Refresh, ging es halt vom Zeitplan her nicht. Vielleicht ist es jetzt, oder wahrscheinlich ist es jetzt nächstes Jahr soweit. Wobei ich es noch nicht sehe für Apple. Gerade da, und da hatten wir in der Vergangenheit ja, wie die Gerüchte das erste Mal aufkommen, ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ich sehe es nicht unbedingt jetzt, dass Apple das macht, ja. Im Sportbereich, die Kooperation mit Nike unterscheidet sich die Apple Watch auch nur im Prinzip, was das Watchface betrifft und das Armband. Mhm. Warum sollte da, oder deswegen gehe ich eigentlich schon aus, auch dass diese Rugged-Gerüchte da nicht unbedingt zutreffend sind, was jetzt die Geräte bei Apple betrifft.
Ja. Naja, um sie wirklich rugged zu machen, müsstest du ja ein komplett neues Gehäusedesign entwickeln. Ne? Also du kannst jetzt ja eigentlich kein Standardgehäuse nehmen. Du müsstest das ja wirklich auch nach meiner Meinung etwas anders gestalten. Du kannst jetzt ja nicht auf ein Standardgehäuse zurückgreifen, weil dann fragen sich die Kunden auch, naja, wenn du das alles in ein Standardgehäuse reinbauen kannst, warum bringt ihr diese Ruggedness oder wie man es auch nennen mag, nicht in die komplette Produktlinie rein? Warum differenziert ihr denn dort? Also müsstest du ja auch eine komplett neue Designsprache für diese Explorer Edition etablieren. Und ob das Apple sich wirklich nochmal antun möchte, eine komplett neue Produktkategorie oder naja, Kategorie ist es ja nicht, aber ein komplett neu designtes Produkt noch zusätzlich zu den normalen Apple Watches rauszubringen, das ist die Frage. Und vor allen Dingen, wie groß ist der Kundenkreis, der diese Uhr wirklich kauft und wirklich haben will? Weil das wird natürlich dann auch ein Design, Vermutlich ein Design sein, ein Design sein, ja, auch ein toller Satz. Also eine Designsprache haben, die wahrscheinlich nicht zu jedem Anlass kompatibel ist. Das ist ja, das ist jetzt keine Uhr, die
ja, ich zum, okay, da,
ich, zum Anzug ist, tragen kann oder so. Ne?
Wahrscheinlich. Ja, da denke ich mal, ist jetzt also nicht, ja, es ist halt immer die Frage, wie der die Zielgruppe dann ist und wie die halt mit dem Thema Fashion oder so dann umgeht. Aber wenn man mal gerade auch guckt in dem ganzen Outdoor- und Smartwatch-Bereich, den es da gibt, es gibt in meinem Bekanntenkreis einige, die die Uhr halt immer anhaben. Hm. Und dann halt auch zu jedem Anlass. Also das ist ja dann, wie gesagt, Geschmackssache, ja. Kann man, wie gesagt, das, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, die Phoenix irgendwie halt, keine Ahnung, ja, zu einer Hochzeit zu tragen oder zu einem besonderen Anlass zu tragen. Wenn das halt meine Uhr ist, dann ist es halt meine Uhr, ja. Mhm. Ich würde wahrscheinlich, und da bin ich halt jetzt wieder nicht unbedingt jetzt die Zielgruppe dafür, zu so einem Anlass halt dann wahrscheinlich eher eine andere Uhr tragen, aber ich habe halt auch ein bisschen die Auswahl.
Naja.
Also von daher, wie gesagt, ist es bei mir wieder eine andere Zielgruppe, aber oder bin ich wahrscheinlich eine andere Zielgruppe, aber warum sollte man die Uhr nicht dann auch zu solchen Anlässen tragen? Ja, wenn, also sehe ich jetzt nicht unbedingt so das Problem bei.
Ja gut, das ist eine sehr, sehr persönliche Sache. Also ich
genau.
Würde jetzt zum Beispiel keine Casio G-Shock zum Anzug tragen oder zu einem eleganten Anlass tragen, sagen wir es mal so.
Hätte ich jetzt kein Problem mit.
Ja, das sollte schon zusammenpassen. Also,
Ja, das ist genauso wie einer keine Sneaker unter den Anzug anzieht. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit.
Ja, es kommt immer darauf an, was für Sneaker. Das kann man jetzt auch nicht global betrachten, das Ganze. Und
ja, aber da fängst du auch mit der Uhr dann wieder an. Also wie gesagt, das ist dann wieder, das ist halt
zum Anzug. Es kommt auch ein bisschen auf den Anzug an. Das kann man jetzt auch nicht ganz global abhandeln, das Thema. Ne? Das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Ne? Und na gut, es kann natürlich auch ein Fashion-Statement sein, wenn ich eine G-Shock zum Anzug trage. Er kommt aber auch wieder auf den Typ Mann an, der das trägt. Ne?
Also oder diese alte Casio Calculator passt doch eigentlich auch überall dazu, oder?
Ja.
Ja. Das ist dann auch schon wieder mehr ein Statement als irgendwie, ja.
Ja, das ist dann ein Nerd-Statement, ja, das
stimmt. So, jetzt waren wir. Wie sind wir jetzt eigentlich da wieder? Ach so, ja, über die Hardware, genau. Mhm. Über die Gerüchte zur Apple AR Second Generation. Ja. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig.
Ja, also ich meine, ich finde ja im Prinzip nicht schlimm, dass er Gerüchte wieder aufwärmt, aber er sollte sich dann etwas anders zu äußern. Er sollte dann referenzieren auf seine älteren Statements und sollte dann sagen, ja, wie ich im Sommer schon berichtete.
Ja.
Also dieses nach dem Motto, oh, jetzt aber was ganz Neues, also diese Art und Weise der Berichterstattung, die nervt so ein wenig. Also das.
Nee, aber jetzt ist es soweit. Ja, mal gespannt.
Ja, ja.
Wie gesagt, ich sehe es jetzt nicht für die Apple Watch, aber
ja.
Die Frage ist ja auch, ist da irgendwo vielleicht ein Übersetzungsfehler drin? Ja, weil viele Informationen kommen ja über die Lieferketten aus Asien halt rübergespielt zu ihm. Vielleicht geht's auch nur um eine wesentlich stärkere oder resistentere Stahllegierung und ein neues Glas.
Ja gut, neues Glas hatten wir ja erst jetzt in,
genau.
In der Uhr. Ne? Also von daher glaube ich jetzt nicht, dass da jetzt noch was passieren wird.
Ja, man weiß es nicht, ja. Also die Entwicklung da geht ja auch riesen. Oder gute Schritte oder im guten Tempo voran, ja. Vielleicht gibt's ja nochmal, keine Ahnung, Gorilla Glass 23 oder so.
Vielleicht passen sie dann den Rest der Apple Watch an und sagen jetzt nach dem Motto, naja, im letzten Jahr haben wir das Glas verbessert von der Stabilität und jetzt haben wir das Gehäuse auch dementsprechend angepasst und haben da eine gewisse Stabilität reingebracht oder eine höhere Stabilität reingebracht. Und kann natürlich auch der Punkt sein, dass sie im Allgemeinen die Uhr stabiler machen wollen und dass sich das gar nicht auf eine spezielle...
Genau, und als Demo bei der Vorstellung der neuen Watch dann so einen Panzer drüber fahren lassen.
Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber...
Wo vielleicht so einen fetten Escalade oder so.
Ja, oder das.
Ja, bleiben wir mal bei
amerikanischen
Erzeugnissen. Oh, das wäre doch geil. Vor allem stell dir doch mal vor, die Gerüchte, die dann da drauf wieder kämen, Tesla und Apple.
Ein Cybertruck mit einer kaputten Seitenscheibe.
Na, das ist jetzt eher weniger, aber.
Da hast du den Gag hast du jetzt verstanden, wo ihr gegen die Seitenscheibe tritt.
Und sie haben noch vorher gesagt, Elon, bitte nicht. Mach's bitte nicht während der Präsentation. Und er so, geht schon alles.
Aber man kann doch davon ausgehen, wenn man ihnen sagt, mach's bitte nicht, dass es dann erst recht macht.
Ja.
Weil der Typ ist doch völlig. Okay, ich sag jetzt
nicht. Wie schon so oft erwähnt, über Elon Musk kann man geteilter Meinung sein. Aber
der ist doch unberechenbar, den kannst du doch nicht auf die Menschheit loslassen. Den Menschen.
Hier zuletzt habe ich ein Interview gesehen mit ihm und Karen Swisher. Das ist, glaube ich, auch schon länger her gewesen, aber das wurde mir nochmal in die Timeline gespült, ging es um ihn und Bitcoin, wo sie gemeint hat, ob das gut wäre, wenn eine Äußerung von ihm so Auswirkungen auf den Kurs von Bitcoin haben kann. Und da hat er kurz überlegt und hat dann gesagt, er denkt schon, wenn der Kurs halt nach oben geht.
Ist klar.
Und ich nur so, klar, wenn man so viel Geld in Bitcoin hat. Elon Musk halt.
Ja. Gut.
So, Gerüchte-Ecke.
Gerüchte-Ecke, nein.
Ist, glaube ich, beendet, oder?
Ist gleich beendet, ja. Also, ich meine, das alles, was er gesagt hat, das ist aufgewärmt worden. Das habe ich heute zum 12. Mal gesagt. Ich weiß, aber es ist nicht viel Neues dabei. Und dass wir im Jahr 2022 ein sehr breites Produktportfolio von Apple sehen werden, das war so die Kernaussage, sollen verdammt viele Macs rauskommen. Gut, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Es steht ja auch einiges auf dem Zettel. Mac Mini, iMac, Mac Pro. Da muss ja einiges kommen. Da bin ich gespannt. Und ich vor allen Dingen bin ich gespannt, wann das passieren wird. Speziell der Mac Mini.
Wie gesagt, wenn ich jetzt den wirklich bestelle, dann ist der Zug erstmal abgefahren.
Ja, klar.
Interessant ist es halt, mit welchem Chip kommt halt der neue iMac. Mhm. Und welche Technik steckt halt im Mac Pro, aber ich denke mal, da werden wir uns auf jeden Fall auf die zweite Hälfte 2022 halt gedulden müssen, bis wir da was sehen werden. Und ich denke mal auch, das ist halt so ein Ding für die WWDC, ja.
Kann sein.
Ja, das ist halt so ein Schwergewicht. Ich denke mal, das würde sich schon anbieten, dass man den da vielleicht zeigt. Oder halt ein extra Event. Je nachdem, wie weit halt dann einfach die Technik ist, beziehungsweise wann man halt releasen kann. Mhm. Ich denke mal, wenn es in die zweite Hälfte fällt, wird es wahrscheinlich so ein WWDC-Ding sein. Ansonsten kann der auch sein eigenes Event nochmal bekommen, ja. Mhm.
Ja. Schauen wir mal. Ich denke, vieles ist natürlich auch von der Verfügbarkeit der Komponenten abhängig.
Ne? Ja, also klar.
Ich glaube, Apple plant wahrscheinlich im Moment etwas kurzfristiger und muss spontan auf die Verfügbarkeit gewisser Komponenten eingehen.
Oh, nette Überleitung.
Ja, nette Überleitung. Ja, also langsam greift bei Apple die Chip-Krise doch extrem in den Produktionsprozess zweier Produktlinien ein. Es ist ja so weit gekommen, dass kurzfristig die iPhone 13 und die iPad Produktion gestoppt werden musste. Das war ja, glaube ich, für eine Woche oder eine Woche war es jetzt nicht ganz genau, aber sie musste jedenfalls kurzfristig gestoppt werden, weil es an Komponenten fehlte. Und im Moment ist Apple dazu übergegangen, die ganze Produktionsenergie auf die iPhone 13 Geräte zu legen. Und die iPad-Produktion steht etwas hinten an, sagen wir es mal so. Also sie priorisieren quasi die iPhone-Produktion. Und das ist dann auch so ein Teufelskreis. In der letzten Sendung haben wir darüber berichtet, dass die Nachfrage nachlässt bei den iPhone 13 Geräten. Liegt auch daran, weil die Geräte im Moment nicht verfügbar sind. Also gewisse Produktkonfigurationen oder iPhone-Konfigurationen sind nicht verfügbar. Und das ist dann so ein Teufelskreis, dass dann dementsprechend auch durch die geringere Verfügbarkeit auch die Nachfrage nachgelassen hat. Und im Moment haben sie halt die ganze Energie auf die iPhone 13 Produktion gelenkt und die iPad-Kunden müssen sich ein wenig gedulden. Die verschiedene iPad-Modelle sind erst Anfang Februar, Ende Januar verfügbar. Also dieses Jahr ein iPad zu kaufen, also kaufen kann man es schon oder bestellen kann man es schon, aber man wird es dieses Jahr wohl nicht mehr bekommen. Wie gesagt, liegt daran, dass alles auf die, also die ganze Energie auf die iPhone 13 Produktion umgelenkt worden ist. Ja, und das Problem liegt nicht in erster Linie daran, dass jetzt die Hauptkomponenten fehlen, wie zum Beispiel der SoC, also der A15 etc., sondern es liegt an relativ kleinen Komponenten, wie zum Beispiel das Chipsubstrate, also die Produkte zur Produktion von Halbleitern und von Chips. Oder zum Beispiel auch Management-Chips, wie das Management-Modul von Texas Instrument für das Akkumanagement. Also es hapert an Kleinigkeiten, die letztendlich aber für die Produktion und für die Fertigstellung von gewissen oder von den iOS-Devices essentiell sind. Das kann man jetzt nicht einfach mal weglassen. Ja, also verschiedene kleine Chips sind im Moment nicht oder ganz, ganz schwer verfügbar. Ja. Das ist nicht so schön.
Ja, ich bin immer gespannt, wie sich das nächstes Jahr alles noch entwickelt. Ich hatte einen sehr interessanten Bericht gelesen über Intel und TSMC. Mhm. Dass Intel in Gesprächen ist mit TSMC, um sich da einen Teil der 3-Nanometer-Produktion zu sichern für anscheinend ein GPU-Produkt, was da in der Entwicklung ist. Und sie da, wie gesagt, auf TSMC zurückgreifen wollen für die Produktion im 3-Nanometer-Bereich, Prozess. Und das ist ja angedacht oder gerüchteweise, will Apple ja für anscheinend die nächste iPhone-Generation und den Chip ja auf 3-Nanometer gehen. Da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt, ja, und ob da Intel irgendwo sich wirklich Kapazitäten sichern kann und welche Auswirkungen das dann auch auf unter anderem Apple haben wird, ja, für 22, ja. Fand ich sehr interessant, dass Intel da, wie gesagt, da mit TSMC in Gesprächen ist, ja.
Ja, und ich denke, es liegt nicht nur in erster Linie daran, dass wir im Moment in einer Pandemie leben und unterwegs sind, sondern es liegt auch daran, dass einfach die gleiche Art von Chips in so viel verschiedenen Geräteklassen drin hängt, sei es ein Elektroauto, sei es Smart Home Komponenten. Also das hat sich in den letzten Monaten ja so vervielfältigt, das ganze Thema, dass man einfach generell nicht hinterherkommt, die ganzen verschiedenen Märkte, wo diese Chips drinne hängen, zu bedienen. Also dass es da einfach Probleme gibt, diesen ganzen neuen Markt zu befriedigen mit Chips. Und das ist einfach ein Strukturproblem oder auch ganz einfach ein Skalierungsproblem, was wir im Moment haben. Ja, das denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, okay, es gibt oder seit einigen Jahren ist der Bereich, in dem halt die Technik eingesetzt wird, halt stark gewachsen. Wir können ja auch mal beim Automobilbereich bleiben. Wann hat es denn angefangen, dass in jedem Auto ein Touchscreen ist? Ja, du hast das fing mit der Oberklasse an und mittlerweile hast du es schon im Prinzip bis runter in die Kleinwagen, hast ja mittlerweile überall ein Touchscreen drin. Kein Wunder, ja, dass in der Situation, wie wir es jetzt haben, dass halt auch das Produkt halt knapp wird aufgrund von unter anderem ja auch Corona, hast du natürlich das Problem, ja, dass das einfach knapp wird, ja. Und du hast es ja nicht nur in der Automobilbranche, ja. Es gibt nicht, wo ist es denn nicht, dass dann der Trend hingegangen ist, da, sagen wir mal, immer mehr Elektronik irgendwo drin zu haben. Und wenn du mal guckst, alleine, wie sich ja zum Beispiel auch, na, wie heißt dann immer dieses Kochgerät, Vorwerk, der Thermomix entwickelt hat, von dem 31er Modell bis heute zu den aktuellen Geräten, wie sich da alleine auch schon der Elektronikanteil entwickelt hat in dem Gerät, ja, und das ist ja nicht nur der Thermomix, ja, sondern mittlerweile haben ja zig Hersteller sind ja auf den Zug aufgesprungen und das zieht sich ja durch alle Bereiche, ja, quasi durch und alle Branchen, ja, die Nachfrage ist einfach stetig gewachsen in den letzten Jahren in dem Bereich. Und dann kommt halt, wie gesagt, so eine Situation dazu, wie ein Erdbeben, was wir vor ein paar Jahren ja hatten, jetzt die Pandemie, ja, und irgendwo, ja, wird's dann auf einmal eng.
Ja, wie gesagt, generell ist der Bedarf an Chips gestiegen und es ist ja auch letztendlich uninteressant, ob es jetzt ein High-End-SoC ist oder nur ein kleiner Chip ist für das Akkumanagement. Die Chips müssen ja generell in einer Halbleiterfabrik gefertigt werden und es stehen im Endeffekt nur gewisse Produktionskapazitäten zur Verfügung. Egal, ob es wie gesagt ein kleiner oder ein Riesenchip ist, es muss ja produziert werden. Und man hat halt nur weltweit so und so viel Halbleiterfertigungsstätten zur Verfügung und es werden ja mit Hochdruck neue Fabriken gebaut, aber die müssen ja auch erstmal fertig werden. Ne? Und wie gesagt, auch der ganze Hype um die Elektromobilität im kleineren Bereich, da sind ja auch Chips drin, Akkumanagement-Chips etc. pp. Diese ganzen E-Scooter oder auch diese ganzen größeren Elektroroller, die stecken ja voller Halbleitertechnik und das muss ja auch alles irgendwo produziert werden. Und ich denke, das ist ein größeres Problem, was noch dazu beiträgt, dass wir im Moment unter dieser oder in dieser tiefen Chip-Krise drinstecken. Ne? Ja, so ist das.
Ja.
Übrigens, um korrekt zu bleiben, sollten wir vielleicht noch neben dem Thermomix das marktbegleitende Produkt von Bosch nennen. Das nennt sich Cookit. Das ist das marktbegleitende Produkt. Nicht, dass es ja heißt, wir haben Schleichwerbung gemacht.
Die machen Like Bosch, ja, ist ja die Werbung, ja. Bosch. Also, ich glaube, hat Kenwood oder Dings nicht auch mittlerweile Geräte, die irgendwie mehr können als nur rühren? Also von daher, das ist ja auch so ein Trend, ja, die letzten Jahre. Da will ja jeder was von diesem Markt halt abhaben, ja.
Ja, also der Thermomix.
Wobei ich dachte immer, das wäre auch so ein Nischending, aber die letzten Jahre ist der anscheinend auch gut gewachsen, ja.
Der ist gut gewachsen.
Also diese Nische ist anscheinend gut gewachsen, ja.
Naja, also Thermomix würde ich fast schon nicht mehr als Nische
betrachten. Ja, genau.
Das ist schon also ein Riesenmarkt. Natürlich ist es auch ein Markt für Leute, die sich das leisten können, weil es ist durchaus ein teures Küchengadget.
Also ich weiß nur, wo Vorwerk liegt mit ihren Preisen. Alle anderen Geräte, auch dann gibt's ja bei Aldi und Lidl öfter mal diese günstigeren Modelle. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Preise
liegen. Ja, also der Bosch Cookit liegt natürlich etwas unter dem Vorwerkprodukt, aber es ist immer
etwas.
Es ist immer noch ein teures Produkt. Und
ja, guck mal, wie sich die Preise vom Thermomix entwickelt haben. Holla, die Waldfee.
Ja, generell. Ja. Und der hat
vor allem, wie der Gebrauchtmarkt aussieht.
Der hat eine riesen Fanbase. Ne? Das ist halt nun mal so.
Ja, okay, du hast natürlich auch da wieder was heißt Vorteil? Du hast natürlich auch da wieder den Fall, dass sie mit dieser Art von Gerät sich den Markt quasi geschaffen haben.
Ja.
Da jahrelang im Prinzip alleine unterwegs waren.
Das ist korrekt.
Und dass sie sich da halt auch ein gewisses Prestige erarbeitet haben. Einfach, ja, und damit im Prinzip ja quasi zu sowas geworden sind wie Tempo, ja, oder teilweise ja auch Uhu oder so, ja, wenn du von Kleber redest oder von Papiertaschentüchern, das ist im Prinzip synonym geworden, die Marke mit dem kompletten Markt, ja.
Ja,
Ja, gib mir bitte mal ein Tempo. Ja.
Oder
weißt
Tesafilm.
Du, was gemeint? Ja, Tesa, genau.
Ja,
genau.
Gleiche.
Ja. Ja. Und von daher, wie gesagt, wenn du über solche Geräte redest, ist es im Prinzip ja, oder ist fast immer von Thermomix die Rede. Ja.
Das ist so. Und sie versuchen es ja auch in einer ganz anderen Produktkategorie im Moment. Sie wollen ja das Thema Teekocher auch für sich
ja, ich glaube schon länger, oder?
Das ist schon länger jetzt, klar, aber da ich glaube, da sind
aber das ist ja noch nischiger.
Ja, aber das Projekt Teekocher ist ganz weit oben bei Vorwerk und da wollen sie sich quasi auch einen ganz eigenen Markt schaffen, der vorher in der Art und Weise oder in der Ausprägung nach meiner Meinung gar nicht so existiert hat. Natürlich gab es einen Teekochermarkt, aber wie gesagt, nicht in dieser Ausprägung. Und das zeigt natürlich mal wieder, dass der Thermomix nach meiner Meinung auch so den Weg bereitet hat für diese zweite Produktkategorie. Ne? Also ich denke, viele Leute, die einen Thermomix haben, sind auch für diesen Teekocher empfänglich.
Das weiß ich jetzt nicht, aber sie haben sich natürlich durch den Erfolg, den sie mit dem Thermomix haben, natürlich dann auch die Möglichkeit erarbeitet, zu gucken, welche anderen Ideen oder Märkte gibt es eventuell, wo wir auf jeden Fall mal gucken können, ob wir da entsprechend eventuell Erfolg haben können, wie mit dem Thermomix.
Ja.
Also ich denke mal, den Luxus haben sie sich damit auf jeden Fall geschaffen, ja.
Ja, sie haben
dass sie das halt machen können.
Sie haben erstmal eine Marke etabliert im Küchenbereich oder im Bereich der Küchengadgets.
Genau. Also sich als Vorwerk halt in dem Bereich auf jeden Fall. Genau. Ja.
Und dann ist es halt einfacher, ein zweites Küchengadget zu etablieren oder vorzustellen, als wenn du komplett neu anfangen musst in dieser Kategorie. Ne?
Das ist
halt so. Ja, so viel dazu.
Mal gespannt, was als nächstes kommt. Vielleicht Saftpressen. Ne?
Das sollten sie sich dann mal.
Wobei das war jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil es gab ja bei Kickstarter mal dieses sehr erfolgreiche Saftpressen.
Ob das erfolgreich war oder nicht, das ist jetzt eine andere Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob du von diesem Beutelprodukt
sprichst. Ja, genau. Mhm. Ja, also es war auf jeden Fall ein Kickstarter, was doch ziemlich gut für ihre Nische ziemlich gut gelaufen ist. Aber was es denn letztendlich war, dafür brauchst, also für das, was sie gemacht haben, hast du das Gerät eigentlich nicht gebraucht. Ja.
Also im Endeffekt hast du einen Beutel geliefert bekommen. Und hast ihn dann ausgepresst. Ich meine, ein handelsüblicher Schraubstock hätte den Zweck auch erfüllt, sagen
wir. Ne, den Beutel aufschneiden und von Hand aus, das wäre auch nicht gegangen. Ja.
Es war natürlich eine stylische Saftpresse. Ne?
Das ja, muss man dazu überteuert, sagen. Vor allem maßlos überteuert für das, was du im Prinzip gekriegt hast. Aber das war eigentlich so, wie gesagt, jetzt so der Gag eigentlich da dran. Und,
es hat auch nicht geholfen, dass Casey Neistat dafür Werbung gemacht hat. Das hat es auch nicht unbedingt besser gemacht, das Produkt. Weil du gerade an den Haaren herbeigezogen gesagt hast, habe ich gerade an Casey Neistat gedacht.
Ja.
Aber die Saftpresse sah wirklich schick aus. Also hat mir sehr
gut gefallen. Ja, und eine Saftpresse an sich, denke ich mal, steckt auch noch ein bisschen Potenzial drin, das besser zu machen, zu vereinfachen und vielleicht jetzt auch, wie gesagt, ins 21. Jahrhundert zu holen. Dieses Kickstarter war halt ein bisschen, vom Ergebnis, von dem, was sie gemacht haben, halt ein bisschen sehr fragwürdig. Aber ansonsten, denke ich mal, ist da schon auch in dem Bereich noch ein bisschen Potenzial. Ja. Mein Gott.
Ja, wie gesagt. Also vielleicht noch zur Erklärung, Saftpresse im übertragenen Sinne. Du kannst jetzt keine herkömmlichen Früchte dort reinstecken. Du benötigst halt die Beutel, die Saftbeutel von dem Hersteller.
Ich
wollte jetzt
wobei,
noch mal unseren Hörern erklären.
Ja, wobei, genau, das Kickstarter. Ja. Wobei ich schon eher in die Anführungszeichen normale Saftpressen Richtung denke, ja, also jetzt nicht noch diese Beutel, die
das
du da
ist auch, da habe ich mich mal vor ein paar Monaten mit beschäftigt, mit Saftpressen, und das ist auch eine Glaubensfrage, wie gepresst, gedreht, gepresst, gequetscht, gepresst, kalt, warm. Also
ja, ja.
Da gibt es einen wahnsinnig großen Markt von Saftpressen. Und
ja, und dann darfst du den Endsafter ja auch nicht vergessen. Ja, den bringen ja dann auch viele immer, wenn es um das Thema geht, nochmal ins Gespräch.
Ja, das Thema mit da rein. Und du gehst in Preisbereiche, da kannst du dir bald zwei Thermomixe verkaufen. Also wenn du so diese High-End-Saftpressen haben willst, da bist du natürlich auch in einem Bereich, wo es dann schon in die professionelle Saftbar reingeht. Ich wollte jetzt nicht sagen Saftladen, aber wo es dann auch in den kommerziellen Bereich
reingeht. Ja, okay, aber ja, das hast du ja allerdings ein ähnliches Thema ist ja dann auch, wenn du halt über Kaffeemaschinen redest.
Ja, ja, klar.
Und ich hatte was anderes noch auf der Zunge, jetzt ist mir wieder der Gedanke wieder weg, ja. Egal.
Nein, aber das ist auch ein wahnsinnig großer Bereich der Saftpressen und der Entsafter, genau.
Ja.
Da gut, redet man von Ausbeutungsgrad der Früchte, was wirklich letztendlich bei rauskommt und da gibt's dann wahnsinnig viele Qualitätsunterschiede und wie einfach du das Gerät dann reinigen kannst. Das ist natürlich auch wichtig, wenn du natürlich eine große Produktion hast oder letztendlich einen großen Output generieren musst
und so weiter. Ich sage nur Kaffeemühlen.
Ja, zum Beispiel.
Das ist auch so ein Thema.
Ja.
Das aber.
Ist ein großes Thema. Oh Mann.
Ja.
Gut, aber ich würde sagen, wir sind hoffentlich in der Mitte der Sendung angekommen.
Oh, da sind wir schon lange drüber hinaus.
Denn sollen wir mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen.
Ja.
Und das ist zum zweiten Mal die Marke, das Produkt iPalat. Und das ist ja ein Produkt, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Meine persönliche Verbindung, die ich zu iPalat habe, darüber haben wir ja schon in unserem ersten Spot gesprochen. Und heute möchte ich ein wenig über die Basics sprechen, also über die grundlegenden Dinge von iPalat. iPalat steht seit 1937 in den Apotheken. Also man kann durchaus von einem extrem etablierten Produkt sprechen, würde ich sagen. Und ich würde sogar behaupten, das ist schon ein sehr kultiges Produkt. Zu diesem Kult hat nicht nur dazu beigetragen, dass sie schon so lange am Markt sind, sondern ich glaube, zu diesem Kult hat auch der einprägsame Radio-Jingle beigetragen. Und nein, ich werde jetzt nicht singen, das unterlasse ich lieber, weil ich glaube, dann haben wir auch die letzten 20 Hörer noch verloren. Aber ich glaube, dieser Radio-Jingle, wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse, der ist, glaube ich, jetzt bei den Hörern im
Der im sollte Ohr. Bekannt sein.
Der sollte bekannt sein, ja.
Ja.
Und genau wie die klassischen drei Sorten, die es gibt, das ist einmal die klassische Menthol-Sorte, also Menthol frisch, dann gibt es iPalat zuckerfrei und dann gibt es iPalat honigmild, also mentholfrei. Es gibt ja durchaus Kunden, die sind jetzt nicht unbedingt für Menthol empfänglich oder schätzen auch ein wenig das Sanfte und da ist, denke ich, die Honigvariante die bessere Sorte. Und seit dem 8. Dezember gibt es auch ein paar ganz neue Sorten, aber dazu gehen wir dann in den nächsten Spots noch etwas genauer drauf ein und sprechen dann noch über die ganz neuen Geschmacksrichtungen. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es da auch ein paar ganz, ganz neue Geschmacksrichtungen gibt. Ja, iPalat enthält pflanzliche Extrakte wie zum Beispiel Primelwurzel, Sternanis oder auch Fenchel. Und iPalat ist bewährt bei Halskratzen, Hustenreiz, Mundtrockenheit und einer strapazierten Stimme. Und das Thema platzierte Stimme ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil auch ganz viele Sänger und Sängerinnen auf IPALAT setzen, auch professionelle Synchronsprecher oder auch ja, Leute, die sehr viel sprechen müssen, Radiomoderatoren, vielleicht sogar auch Podcaster, setzen auf IPALAT. Und da gab es einen kleinen Fun-Fact. Vor einiger Zeit konnte man unabsichtlich sehen, dass eine Tagesschausprecherin eine IPALAT-Packung in die Kamera gehalten hat. Ja, also man sieht auch, dass im professionellen Sprecherbereich IPALAT im Einsatz ist. Ja, ist hochinteressant, was man alles so sieht oder welche prominente oder Prominenten man mit IPALAT sieht und ja, dass sie halt auch auf das bewährte Produkt setzen. Mhm. Tja, wie gesagt, weit verbreitet in der Sprecher- und Sängerszene. Tja, gut. Ich denke, wir haben so die Basics geklärt im heutigen Spot. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche und entspannte Unterstützung bei IPALAT.
Jawohl.
Gut, dann lass uns mal mit der Sendung weitermachen. Was haben wir denn noch auf dem Zettel?
Vielleicht von mir, gerade weil du auch hier zuckerfrei erwähnt hast, nochmal so einen kleinen Service-Hinweis an unsere Hörer. Jetzt zur Weihnachtszeit wird ja auch viel Plätzchen gebacken, teilweise halt auch mit Zuckerersatzstoffen. Mhm. Und wenn ihr da Haustiere im Haushalt habt, bitte aufpassen. Es gibt Zuckerersatzstoffe, auf die, ja, die für Haustiere halt giftig sein können. Da bitte ein Auge drauf werfen, je nachdem, was ihr da im Einsatz habt, geschenkt bekommt, selbst backt oder auch kauft. Ja, teilweise gibt's ja auch Kaugummis oder andere Sachen, die halt mit diesen Stoffen hergestellt werden, die bitte nicht oder dafür sorgen, dass sie halt nicht in die Nähe von oder gefressen werden können von euren Haustieren. Wie gesagt, gerade jetzt Plätzchenbackzeit, ja, da gibt es doch den einen oder anderen, der da mit Ersatzstoffen arbeitet. Da bitte aufpassen. Also als kleiner Hinweis.
Mhm, okay. War mir jetzt gar nicht so bewusst.
Ja, doch, es gibt da einige, unter anderem Oxylit, mhm, ist für Hunde zum Beispiel jetzt nicht unbedingt so angebracht. Das wirkt da leider giftig für die Tiere. Mhm. Okay. Von daher ein bisschen Auge drauf werfen.
Mhm. Gut, gut.
Jo, so viel dazu.
So viel dazu. Dann lass uns noch mal über ein neues Feature sprechen, was demnächst in iOS Einzug halten wird. Mhm. Und zwar das Reparaturhistorie-Feature. Das kommt in iOS 15.2 und man kann dann in einer historischen Übersicht sehen, welche Teile ausgetauscht worden sind, also welche Komponenten vom jeweiligen Gerät getauscht worden sind. Das bezieht sich auf Kernkomponenten, sprich Kamera, Akku und Display. Und je älter das Gerät ist, je weniger Komponenten kann man ersehen. Also beim iPhone XR zum Beispiel ist es, glaube ich, nur ersichtlich, wann der Akku ausgetauscht worden ist. Also je moderner das Gerät, je mehr hat man Einblick in die ausgetauschten Komponenten. Und man kann dadurch auch sehen, ob es sich um Originalersatzteile handelt oder ob es Third-Party-Ersatzteile sind. Das ist dann auch ersichtlich. Das erleichtert natürlich auch den Käufer, der das gebrauchte Gerät kauft, die Auswahl, ob das Gerät überhaupt für einen geeignet ist oder ob da jetzt irgendwelche Third-Party-Produkte drin hängen oder was ausgetauscht worden ist. Also man hat dann quasi eine Historie, was repariert worden ist. Und das ist, denke ich, auch eine schöne Transparenz für den Zweitmarkt. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Feature, was Apple da jetzt einbaut. Und es liegt ja eigentlich auch auf der Hand, dass man das machen kann. Das erleichtert wirklich auch den ganzen, die ganze Transparenz letztendlich für den Zweitmarkt. Ja. Hm? Finde ich sehr, 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 sehr praktisch.
Ja. Was dazu ganz gut passt, ist nochmal eine Sache, die ich jetzt gerade gelesen hatte, und zwar geht es da um AppleCare Plus. Mhm. Da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal drüber gesprochen, inwieweit oder für welche Geräte macht es dann Sinn, mit dem Kauf dann auch gleich AppleCare Plus abzuschließen, beziehungsweise man hat ja da die Möglichkeit auch nochmal bis zu, oh, was waren es früher? Ich glaube 30 Tage nach Kauf ja auch nochmal AppleCare Plus dann abzuschließen. Jetzt gibt's was Neues zu dem Thema, und zwar wenn das Gerät, also das iPhone oder der Mac, noch kein Jahr alt ist und man eine kostenpflichtige Reparatur durchführen lassen muss und kein AppleCare Plus hat, kann man, wenn das Gerät die Voraussetzungen erfüllt, also Sichtkontrolle und technischer Zustand soweit in Ordnung sind, nochmal oder bekommt man die Möglichkeit angeboten, AppleCare Plus nochmal abzuschließen. Also wenn zum Beispiel man selbstverschuldet das iPhone-Display kaputt gemacht hat, geht oder lässt es reparieren, kann man, wie gesagt, dann nochmal angeboten bekommen, halt AppleCare Plus abzuschließen. Ist ja jedem selbst überlassen, ob er es machen will oder nicht. Ja, wir hatten da ja auch schon ausführlich drüber diskutiert. Je nach Anfassungswiderstand, gerade bei mobilen Geräten, denke ich mal, macht das durchaus, durchaus Sinn, nochmal halt AppleCare Plus abzuschließen. Vor allem in der Situation, ja, wo man vielleicht dann auch so eine intensive oder eine kostenintensive Reparatur, wie es Display halt hat, sollte man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht dann doch nochmal AppleCare Plus abschließt. Je nachdem, wie tapsig man halt ist, vielleicht. wie oft einem so ein Gerät halt runterfällt, ja, macht es vielleicht durchaus Sinn. Auf jeden Fall denke ich nochmal auch ganz schlau von Apple, das halt jetzt zu machen, weil, wie gesagt, es war halt immer zeitlich begrenzt, wo man sich halt relativ zügig dafür entscheiden musste, ob oder ob nicht Apple AppleCare Plus, und da halt jetzt nochmal bei der Gelegenheit das halt anzubieten, denke ich mal, ist ganz schlau von Apple und wird da für den einen oder anderen Euro im Servicebereich da auch nochmal sorgen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sehr schön. Ja. Ein kleiner Nachtrag noch zu der ganzen Reparaturhistorie. Datum der Reparatur wird auch aufgeführt. Also das nochmal als Ergänzung. Ich glaube, das habe ich eben nicht erwähnt. Das kann ja auch ganz wichtig sein, wenn das nochmal fixiert ist, dass der zweite Kunde oder der Kunde, der das Gerät gebraucht kauft, nochmal genau sieht, okay, dann und dann wurde der Akku getauscht. Gerade im Fall des Akkus ist natürlich recht wichtig, wie alt er jetzt ist, der ausgetauschte Akku. Ja. Gut, dann gibt es noch eine Kleinigkeit, ein kleines Kurzthema zum NFC-Zimmerschlüssel, der letztendlich auch in der Apple Wallet auftauchen kann. Das war ja eine Funktion, die Apple vorgestellt hat, speziell für Hotels. Aber man hat ja in der letzten Zeit sehr wenig davon gehört, dass es irgendwo genutzt wird oder irgendwo eingesetzt wird. Und die Hyatt Hotelkette hat es jetzt eingeführt, erstmal in den Staaten. Startet in 6 Hotels in den Staaten und wird Stück für Stück weiter ausgerollt, so dass der Hotelgast über sein iPhone oder die Apple Watch sein Zimmer entsperren oder aufschließen kann über sein iPhone, ja, oder die Apple Watch, wie eben schon erwähnt. Und das Ganze ist auch relativ simpel für den Kunden oder für den Hotelgast umgesetzt. Er muss jetzt nicht unbedingt zur Rezeption gehen, wenn er jetzt auschecken will, also wenn er jetzt komplett auschecken will, sondern das kann auch aus der Ferne erfolgen, dass dann einfach der Zimmerschlüssel nicht mehr funktioniert oder der Eintrag in die Apple Wallet halt nicht mehr gültig ist. Das muss jetzt nicht unbedingt vor Ort geschehen, sondern kann auch schon geschehen, wenn der Hotelgast abgereist ist. Also es ist ein relativ bequemes Feature. Ja, und es soll dann letztendlich von der Hyatt Hotelkette weltweit ausgerollt werden. Sehr schön.
Ja, da hatte ich gedacht, dass sie das Umsetzen bzw. das Annehmen auch ein bisschen schneller funktionieren würde. Weil das ja auch gerade, ach, wenn man mal zurückdenkt hier, teilweise schon zu Bluetooth-Zeiten, da so ein Ding war, wo die eine oder andere Hotelkette gesagt hat, wir wollen das bei uns umsetzen und da das iPhone als Schlüssel zu nutzen halt anbieten. So viel ist da, glaube ich, oder so viele haben das nicht gemacht, ja.
Und es ist ja auch eine relativ kostengünstige Geschichte für den oder für die Hotelkette.
Also wenn du das als Hotel natürlich schon entsprechend die Technik in der Tür halt
drin klar. hast. Ja, klar. Wenn du NFC schon als Infrastruktur etabliert hast, ist es recht günstig, klar. Wenn du natürlich noch einen analogen Zimmerschlüssel hast, ist es ein grundsätzliches Problem. Aber wenn du schon eine NFC-Schlüsselanlage hast, kannst du das relativ simpel umrüsten. Ja, gut.
Ja, vor allem hast du das Problem nicht, wenn du sagst, du brauchst einen zweiten Schlüssel oder so. Da entweder machst du eine neue Karte, beziehungsweise machst den Schlüssel auf ein zweites iPhone drauf und peng, ja.
Ja, zum Beispiel. Ja, und dann gab es da noch eine Nachricht von der Firma Razer.
Ach, ja.
Ich frage mich bis heute noch, ob dieses Gadget überhaupt einen Sinn macht oder einen Sinn ergibt für den Kunden. Das ist die Frage, ob man das überhaupt benötigt.
Die Frage ist, inwieweit es funktioniert. Weil wenn du rechenintensive sag erstmal, um was es geht.
Ja, das Ding nennt sich Phone Color Chroma Razer. Das nennt sich Phone Color Chroma. Toll. Das ist ja auch ein, Chroma ist, glaube ich, die RGB-Basis oder die RGB-Infrastruktur von Razer. Also das bezeichnet, glaube ich, alles das, was auf RGB setzt bei Razer, so wie ich das verstanden habe. Und es ist letztendlich ein Lüfter, der über MagSafe an das iPhone angeflanscht wird. Das Ding gibt es auch ohne MagSafe, dann hat es eine Klammerhalterung und funktioniert mit allen anderen Geräten, die halt kein MagSafe on board haben. Und es liegt auf der Rückseite auf und da dreht sich ein Lüfter und der soll dann das Smartphone runterkühlen. Egal, ob es jetzt ein iPhone ist oder ein Android, spielt ja in dem Fall keine große Rolle. Und soll dann bessere Leistung, bessere Performance, dass die Geräte nicht runtergedrosselt werden, also eine durchgehende Temperatur oder das Gerät eine durchgehende Temperatur hat. Das mag wahrscheinlich für Hardcore-Gamer interessant sein, die jetzt wirklich stundenlang ein Spiel zocken auf dem Gerät, aber generell erschließt sich das für mich nicht. Also.
Ja, alle, was mir auch schon aufgefallen ist, je nachdem, welche rechenintensive oder grafikintensive Programme oder Spiele du hast, und wie lange du die spielst, kann das Gerät oder das iPhone halt schon teilweise sehr warm werden. Und wenn du natürlich dann einen ganzen Tag mit dem Ding irgendwie am Zocken bist oder so, stelle ich mir vor, ist es nicht sehr angenehm, beziehungsweise auch der Hardware nicht unbedingt zuträglich, was die Lebenswohl betrifft. Aber inwieweit dann, wie gesagt, das wirklich dabei hilft und wie angenehm das in der Nutzung noch ist, gute Frage, ja. Wie gesagt, ob es wirklich mehr ist als nur Placebo, ja, das frage ich mich halt. Weil wie ist die Kühlleistung von dem Ding? Wie laut wird das? Wobei sie gesagt haben, es ist relativ alles sehr leise. Aber wie ist dann die Kühlleistung? Und vor allem sitzt es dann auch an der richtigen Stelle, ja, wo dann auch die Hitzeentwicklung stattfindet. Ja.
Ja.
Okay, bei der Größe ist jetzt die Frage, es ist ja doch recht kompakt, das iPhone, immer noch, ja, selbst das Max ist ja jetzt nicht so unendlich groß, dass das Gerät wahrscheinlich irgendwo an der falschen Stelle sitzt. Ich weiß nicht, inwieweit es halt gerade auch für den Preis dann wieder
70,
Sinn macht. Ja.
70 Euro ist schon selbstbewusst. Und es hat ja noch nicht mal einen Akku verbaut. Das Ding wird über USB-C betrieben. Und das macht es ja auch nicht so attraktiv.
Du bist ja dann Kabel interessant gebunden. Wäre es da halt wieder über Reverse-Charging, wenn er sich den Strom halt über MagSafe halt aus dem iPhone holen könnte.
Da kann ich dir auch das sagen, wäre, warum das Razer nicht gemacht hat. Weil die magnetische Halterung ist nicht zertifizierungspflichtig bei Apple. Aber alles, was darüber hinausgeht, wenn ich mehr in das MagSafe Feature-Set oder wenn ich mehr MagSafe-Funktionen nutzen möchte, fernab der magnetischen Halterung, dann muss ich mich bei Apple zertifizieren lassen. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht.
Weil, wenn er ja wenigstens dann auch noch aufladen könnte.
Ja, geht nicht. Also geht schon, aber dann wäre ein Zertifizierungsprozess nötig gewesen. Und aus irgendwelchen Gründen hat Razer das halt nicht gemacht. Vielleicht, weil Apple das dann abgewiesen hätte, so nach dem Motto, das Ding benötigt keinen Lüfter, es ist sinnlos in unseren Augen. Also wahrscheinlich ist denen schon im Vorfeld bewusst gewesen, nee, das klappt nicht. Also die zertifizieren uns das Ding nicht.
Ja. Ja.
Also wie gesagt, es hält nur magnetisch dran und du brauchst ein USB-C-Kabel, um das Ding zu betreiben. Also nicht nur ein Kabel, sondern auch eine Stromquelle. Bestenfalls Netzteil und oder dementsprechend eine Powerbank. Aber es läuft halt nicht parasitär über den MagSafe-Anschluss.
Ja. Ja, und dann für den Preis. Sorry, Razer, aber
nee, es ist
klar, wenn du irgendwie so ein Hardcore-League-Spieler bist auf dem iPhone, okay, dann lasse ich es mir vielleicht noch gefallen, aber
ja, ja.
Oder wie gesagt, oder der Mehrwert über das Reverse-Charging, beziehungsweise du kannst halt, wenn es an USB angeschlossen ist, auch nochmal dein iPhone während dem Spielen halt aufladen. Das sind alles so Sachen, okay, das ist nochmal
ist aber ein auch
Mehrwert, nicht, der halt ist, geboten wird, aber es ist, ja, genau. Das
ist auch nicht gegeben. Ja. Das ist genauso sinnlos wie die allererste Autohalterung von Belkin. Die war ja auch nur passiv, also das Ding hat ja nichts weiter gemacht, als das iPhone magnetisch gehalten, aber nicht aufgeladen. Es ist ja auch relativ witzlos. In meinen Augen. Ne? Weil du hast dann immer noch ein Kabel benötigt, was du dann zu einer Stromquelle führen musstest. Ja, also das Ding war ja auch spaßbefreit. Ja. Und gerade bei Belkin, da wäre es ja relativ simpel gewesen, von Apple eine Zertifizierung zu bekommen. Also die arbeiten ja sehr eng zusammen.
Ja, da ist auch immer die Frage, wie sehr willst du halt irgendwie First to Market und Kram?
Ja, gut, aber ja, also da hat es mich sehr gewundert, dass dieses Teilchen wirklich nur das iPhone gehalten hat und nicht gleichzeitig aufgeladen hat. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile eine zweite Version gibt, die beides kann ich ja gar nicht sagen. Es gibt mittlerweile Third-Party-Anbieter, die gleichzeitig halten und aufladen, aber von Belkin ist mir das jetzt nicht unbedingt.
Ja, musst du mal recherchieren. Ja,
muss ich mal gucken, egal. Gut. Ja, aber lass uns nochmal in die Gadget-Ecke abbiegen, weil da habe ich heute auch nochmal ein ganz kleines, nützliches Gadget. Und wie soll es anders sein? Es kommt aus dem Hause Satecki. Die sind ja relativ selten bei uns vertreten. Mhm. Aber ich meine, die haben in der letzten Zeit auch sehr, sehr, sehr viele tolle, kleine, praktische Gadgets rausgebracht. Und das Teilchen ist, denke ich, für extrem viele MacBook-Nutzer interessant oder auch Mac Mini-Nutzer, die schon USB-C respektive Thunderbolt am Gerät haben, weil es ist nicht mehr und nicht weniger als ein kleiner USB-C-Hub. Und es gibt ja sehr viele Docking-Stations, seien sie klein, seien sie groß, mit den verschiedensten Schnittstellen, aber manchmal braucht man wirklich nur USB-C oder mehr als die verbauten USB-C-Ports im MacBook Pro. Und jetzt haben wir ja das große Problem, dass durch das Dazukommen von MagSafe ein USB respektive Thunderbolt Port weggefallen ist. Und das kann bei einigen Nutzern für Probleme sorgen. Und da gibt es jetzt was Kleines von der Firma Satechi. Und klein ist das Ding wirklich. Das Ding ist 6x6 cm groß. Es ist ein Aluminiumgehäuse. Verarbeitungsqualität ist wieder hervorragend. Also man hat wirklich ein sehr wertiges, kleines, super flaches Aluminiumgehäuse. Und es ist ein USB-C Hub, der keine zusätzliche Stromversorgung braucht, also er zieht sich die Stromversorgung über den USB-C-Port und versorgt dann die 4 weiteren USB-C-Ports und ja, es funktioniert bis jetzt problemlos, allerdings hat das Ding 2 kleine minimale Einschränkungen und das wird auch ganz offen von Satechi kommuniziert. Das Ding läuft nicht mit einem Video-Output, also es verarbeitet keine Videosignale, ist in dem Fall nach meiner Meinung auch nicht notwendig und es läuft nicht oder man kann keinen Strom durchschleifen, also diese Pass-Through-Ladetechnik funktioniert auch nicht an den 4 Ports. Also es ist in erster Linie ein kleiner Hub für Datenkommunikation zum Anschließen von Festplatten, SSDs, alles das, was mit Datenübertragung zu tun hat, wenn man von einer Platte zu anderen was hin und her schieben möchte etc. Und das ist auch das, wo Satechi das Produkt bewirbt in diesem Bereich. Einfach ein Gerät, wo man verschiedene Datenträger anschließen kann und sie dann managen kann oder Daten von einem zum anderen Datenträger schieben kann, ohne dass man jetzt großartiges Kabelmanagement betreiben muss in Form von Umstecken oder Zwischenkopieren auf die MacBook-Festplatte etc., sondern man packt einfach alles an diesen kleinen 4-Port-Hub und hat seine ganzen Daten im Zugriff und man kann einfach mal mit seinen Daten jonglieren. Ja, das Ding ist, denke ich, sehr, sehr praktisch. Oder man hat zum Beispiel ein Keyboard. Es gibt ja mittlerweile auch schon Keyboards, die direkt einen USB-C-Anschluss haben, etc. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, auch fernab der reinen Datenverwaltung oder des Datenmanagements, etc. pp. Ja, wie gesagt, ein sehr kleiner Helfer. Und ich glaube, es ist einer der ersten reinen USB-C-Hubs am Markt, weil der Markt von direkten USB-C-Hubs ist in meinen Augen im Moment extrem übersichtlich. Es gibt, wie gesagt, eine Menge Dogging-Stations, aber die haben öfter das dran oder sehr oft das dran, was man halt nicht benötigt oder was man halt nicht braucht. Manchmal braucht man einfach nur mehr USB-C-Ports.
Ja.
Ja. Und ich muss jetzt mal gucken, was das Ding überhaupt kostet, weil das habe ich nämlich nicht im Vorfeld. Das ist mir die Frage von einigen Hörern, warum hast du den Preis nicht genannt? Ja, das ist einfach so, weil ich es vergessen habe. Ja, ich kann es nicht sagen, weil derzeit ist das Ding ausverkauft bei Amazon. Aber ich glaube, es lag bei 39,95 Euro, also in einem sehr erschwinglichen Preisbereich. Oder sogar nur 34. Also ich sage mal, zwischen 34 und 39 Euro ist das Ding am Markt verfügbar. Oder auch nicht verfügbar. Bei Amazon ist es gerade ausverkauft. Läuft auch mit dem iPad Pro, also es ist nicht nur mit den MacBooks kompatibel, wird hier auch nochmal explizit angegeben, dass es mit dem iPad Pro mit dem aktuellen M1-Chip funktioniert. Jo, sehr schön. Gut, dann hätten wir das auch.
Okay.
Ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angelangt.
Wenn du sonst nichts weiteres hättest, ja.
Wir könnten noch ein bisschen über Tesla sprechen, aber das lasse ich jetzt lieber.
Nee, brauchen wir, glaube ich, nicht.
Da gab es sehr viel angenehmes Feedback, in Anführungsstrichen angenehm. Und es ist jetzt nicht repräsentativ. Es ist jetzt nur den Eindruck, den ich gewonnen habe durch das Feedback, was reingekommen ist. Also ich möchte noch einmal sagen, es ist nicht repräsentativ. Aber das, was ich an Feedback bekommen habe und das, was ich daraus schlussfolgern konnte, muss ich sagen, es scheint doch eine starke Fanboy-Gemeinschaft zu sein, die einige Dinge entweder absichtlich oder unabsichtlich ausblendet und sich auch ihr Produkt gerne in gewissen Bereichen schönredet. Das habe ich immer wieder festgestellt und auch verstärkt durch das Feedback, was wir halt auf die letzte Sendung bekommen haben, wo wir nochmal über die Qualitätsprobleme gesprochen haben. Ja, da waren dann solche Sätze dabei wie, naja, für den technologischen Fortschritt nehme ich gerne Qualitätsmängel in Kauf. Ja, Bullshit. Wenn ich ein Model S kaufe, was durchaus im Preisbereich einer S-Klasse unterwegs ist, dann erwarte ich auch, dass ich die Qualität einer S-Klasse habe, die Verarbeitungsqualität. Und da ist es mir letztendlich, ich rede, sag's mal ganz überspitzt, scheißegal, was da für eine Technik drinne hängt. Dann möchte ich aber auch, dass sie sich auf allen Ebenen mit der S-Klasse messen. Und ich denke, der neue EQS steht dem Tesla in vielen Dingen in nichts nach. Geht jetzt von der Technologie, jetzt nicht von der Verarbeitungsqualität. Also ich denke, die können sich technologisch auf Augenhöhe begegnen, aber der Tesla kann sich nicht von der Verarbeitungsqualität mit einem EQS messen. Und das ist faktisch so. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt was gegen Tesla habe.
Ja, oder wobei nicht.
Das ist nachweislich so. Punkt.
Ja, nee, wobei der EQS für mich technisch gesehen klar hat er eine Batterie, aber das ist vom Konzept her kein Elektroauto. Das ist ein Verbrenner, in dem man Elektro reingesteckt hat.
Ja, Mercedes hat sich da ja einer dazu geäußert. Die haben ja gesagt, dass es ein neu entwickeltes Fahrzeug ist und wo sie wirklich ich habe mich in letzter Zeit gerade sehr viel mit dem EQS beschäftigt. Jetzt nicht nur verarbeitungstechnisch, sondern auch technisch mit dem Gerät oder mit dem Fahrzeug beschäftigt. Und das ist schon ein ganz neuer Schritt. Also man kann es jetzt nicht mit den anderen
also so viel ich weiß, teilt der sich sehr, sehr, sehr viel mit den normalen Verbrennern.
Naja, du kannst dir auch viele Dinge mit den normalen Verbrennern.
Nein, ich meine von der Plattform her. Also das ist jetzt nicht speziell auf Elektroauto designt gewesen.
Ja.
Das der Grundstock, ja, auf dem sie den EQS dann aufgebaut haben. Von daher, wie gesagt, ist das für mich jetzt auch kein...
Ja, okay. Ich möchte damit nur sagen, was mir tierisch auf
den Sack geht. Ja, ja, klar, was die Verarbeitungsqualität betrifft oder so, das ist nochmal ein anderes Thema.
Oder dass viele Tesla-Fanboys das ausblenden und sich das schönreden. Es wäre doch einfach sinnvoll, wenn sie sagen würden, okay, wir wissen das, und wenn sie einfach ehrlich zu sich selbst wären. Das ist das, was mich so ein bisschen aufregt, und sie das dann mit Haut und Haaren verteidigen, dass sie so ein tolles Fahrzeug haben und dass man auch...
Ja, vielleicht haben sie ja auch eins von denen, die halt wirklich okay sind.
Ja, bei den ganz alten Fahrzeugen, in Anführungsstrichen, die jetzt schon länger auf dem Markt sind, da halte ich es fast für ausgeschlossen, dass man ein ordentlich verarbeitetes Fahrzeug bekommen hat. Da sind immer Mängel dran, und es ist bei den ganz brandneuen Fahrzeugen, die aus China kommen, wahrscheinlich weniger der Fall, oder da hat man ein fast ordentliches Fahrzeug. Ich betone fast. Und es ist ja kein Einzelfall, dass da Probleme auftauchen. Es gibt da einen relativ bekannten Podcaster, der da auch öffentlich drüber geredet hat, der einen relativ aktuellen Tesla hat, zwar nicht aus China, sondern sonst woher, keine Ahnung, wo das Ding produziert worden ist, aber bei denen blättert permanent der Lack ab. Und das kann es doch auch nicht sein. Also ich ziehe mir ja das nicht aus den Fingern, dass da Tesla massive Probleme hat. Das ist ja faktisch so. Ja, das dazu. Gut, das nochmal zum Feedback der letzten Sendung, weil das ging mir so ein bisschen auf die Nerven, dass von den Tesla-Fahrern immer wieder die gleiche Leier gekommen ist. Ja, gut. Jetzt habe ich mir da auch Luft gemacht. Es muss mal raus. Gut. Hast du noch was Versöhnliches zum Schluss der Sendung? Auch nicht, ne, Thomas?
Ich hab nichts mehr, nee.
Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht.
Oh.
Was?
Oh? Ich habe gerade nochmal schnell recherchiert, wegen dem EQS, den du angesprochen hast.
Ja.
Ich stand corrected, um es mal so schön auf Neudeutsch zu sagen. Laut dem Artikel, den ich jetzt gerade schnell überfliege, basiert er doch auf einer dezidierten Elektroplattform. Ich wage das laut meinen ersten Informationen immer noch so ein bisschen zu hinterfragen, was sie jetzt direkt damit meinen, weil ich bin immer noch der Meinung, es kann aber auch sein, dass es vielleicht, dass das beim S wirklich jetzt was anderes ist und ich den vielleicht mit dem C und dem B verwechsle.
Da ist es etwas anders, da haben sie noch andere.
Dann ist dann der EQS wahrscheinlich der erste, der auf der, ja, auf dieser Plattform basiert, weil ich bin nämlich der Meinung, dass der EQC, ja, dann wird es wahrscheinlich der EQC gewesen sein, den ich im Kopf hatte und nicht der S, dass das auf jeden Fall noch auf den Verbrennerversionen der Fahrzeugklasse basiert hat. Aber dann wird wahrscheinlich der EQS jetzt der erste sein, der halt auf einer eigenen Elektroplattform wäre, was natürlich auch stark zu wünschen ist. Ja, weil ansonsten, wie gesagt, ist es ja im Prinzip ein Verbrenner, in den sie einen Elektromotor reingestopft haben. Mhm. Es ist ja schön, wenn sie jetzt bei dem EQS endlich den Schritt gegangen sind oder so weit sind, dass sie wirklich sagen, das ist eine von vornherein für elektrisch konzipierte Plattform. Ja, dass es halt auch wirklich alles passt. Und du dann auch die Vorteile, die du einfach hast, ja, alleine in Bezug auf Platz, ja, etc., ja, dass du die halt alle nutzen kannst in der Plattform. Gut, nee, aber dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, beziehungsweise korrigieren. Dann ist es ja gut, ja, wenn es so ist. Ja.
Ja, und ich denke, das ist wirklich ein Konkurrenzprodukt für das Model S, ne? Was ungefähr im gleichen Preisbereich unterwegs ist.
Oh, gute Frage. Da bin ich jetzt total überfragt, was der EQS kostet, ja. Ja. Ich habe gerade nochmal eine Google-Bilder-Search gemacht. Ja, klar. Dann habe ich den mit dem C verwechselt.
C ist was anderes.
Dann habe ich das mit dem C verwechselt. Siehst du? Da müsste man sich mal überlegen, ob man vielleicht von der Bezeichnung her generell nicht mal ein bisschen was anders macht.
Ja, aber das haben sie jetzt einmal angefangen. Was sollen sie jetzt da
ändern? Ja, dann ändern? Ziehen sie es halt auch komplett durch. Ja, nee, ist ja in Ordnung. Ja, das ist ja, sollen sie halt machen. Ja. Nee, aber schick. Sieht schick aus. Holla die Waldfee, Freunde.
Ja, das ist ein schönes
Der ist Auto. Ja an mir komplett vorbeigegangen.
Oh, das war ja fast nicht möglich.
Ja, okay, mit Autos habe ich mich letzte Zeit jetzt auch nicht so beschäftigt, aber der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also, der sieht ja schick aus. Innenraum, Display, Design etc. ist nochmal eine andere Frage, aber von außen.
Ja, vor allen Dingen reichweitentechnisch haben sie da richtig was auf die Beine gestellt. Ne? Das Ding hat richtig
Reichweite. Und hier steht UVP ab 97.806 Euro. Ja, gut, 10 Cent der, anscheinend.
Das ist die Baseline.
Ich frage mich immer, wie die auf diese fucking Preise kommen. Selbst mit der Steuer kann man das doch glatt machen.
Ja. Es soll halt so aussehen, als ob sich die Leute wirklich bei der Kalkulation bemüht haben.
Ja, haben sie. Und dann die 19% drauf. Okay, kann man ja machen. Aber trotzdem kann man ja gucken, dass unter dem Strich der Preis trotzdem schön aussieht. Weil 806,10 Euro,
ja. Ja, okay.
Sorry.
Ja, ja.
Also das ist auf jeden Fall, wo ich als Käufer direkt schon mal ansetzen würde mit dem Stift, ja. hallo? Und ich als Verkäufer würde dann auch sagen, also sie wollen einen glatten Preis, machen wir 100.000.
Ja. Ja, eben. Mhm. Mhm. Ja, aber, ja, das ist eine ganz spezielle Spezies Mensch, diese ganzen Tesla-Fanboys, ja. Das habe ich immer
gehört. Ja, die hast du aber überall.
Ja, da ist es sehr ausgeprägt. Da ist es sehr ausgeprägt. Ja. Naja, egal. Vielleicht liegt es auch am CEO von Tesla, dass es ein bisschen abfärbt. Kleiner Spaß.
So. Gut, aber
in diesem Sinne.
Ja, jetzt hatten wir vorhin doch fast die Hälfte erreicht, ja.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich wollte mir eigentlich das Hörerfeedback verkneifen, ja, aber das hat mir so auf der Seele gebrannt.
Ansonsten, dass die Leute da musst du die Schere ansetzen.
So abgegangen sind. Nee, das senden wir jetzt eiskalt, du. Kenne ich nix.
Gut.
Man muss auch mal polarisieren.
Können wir gerade sein lassen.
Ja, das auch. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht und ich denke, vor Weihnachten sollten wir uns noch einmal hören. Ja, das sollte klappen.
Oh, lass mich mal in den Kalender gucken. Wie sieht's denn überhaupt? Wie fällt denn jetzt überhaupt die nächste Woche?
Naja, das einmal können wir noch, glaube ich.
Weil, warte mal. Also ja, klar, ich war jetzt schon wieder eine Woche im Voraus, das ist ja 18, 19 der nächste Woche. Das kriegen wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal hin, die Woche drauf. Müssen wir mal gucken. Da ist Weihnachten, erster Feiertag ist ja immer so ein Ding, ja, Familie, Verwandtschaft, Freunde, ja. Mhm. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, aber nächste Woche definitiv. Und ach, selbst übernächste Woche nach Weihnachten, der fällt ja auf den Freitag, der 24. Das sollten wir auch irgendwie hinkriegen.
Ja. Gut, also lass uns das Ding jetzt wirklich dicht machen.
Jo, Terminplanung können wir ja dann im Anschluss noch machen.
So sieht's aus. Okay, in diesem Sinne, dann bis nächste Woche.
Bis dann, genau. Tschüss.